pünktlich an, wieder pünktlich. Wir haben ja die ganze Zeit, solang die Gospel Revival Meetings waren, 5 Minuten nach der Zeit angefangen. Nicht, dass sich das einbürgert und wir sagen, die Studentenzeit gilt. Nein, wir fangen jetzt richtig an und wir wollen Gott loben und preisen. Amen. Halleluja. Preis Gott. Lasst uns singen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Lasst uns aufstehen und einfach Gott alles überlassen. Auf zum Himmel und beten, jeder für sich, jeder mit seinen eigenen Worten und dankt und preist den Herrn. Halleluja! Für Blumen, für Wasser, für Sonne, für Wind und Regen. Herr, aber nicht nur das, sondern auch für den geistlichen Segen. Wir haben so viel Grund zu danken. Für den Heiligen Geist, für dein teures, kostbares Wort. Herr, für die Gemeinschaft, für die Gemeinde heute Abend. Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, dass du mit uns gut meinst. Und von allen Seiten umgibt uns der Herr. Halleluja. Oh, Glory, Glory, Halleluja. Du gibst uns von allen Seiten. Lass dich einbetten von der Herrlichkeit Gottes. Lass dich umgeben von seiner Liebe. Gott ist da heute Abend. Er ist da, wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen. Gott ist mitten unter uns. Halleluja. Ich danke ihm. Ich preise ihn für die Errettung. Er ist mein Retter. Und Gott danken heute Abend. Wer Dank opfert, der preiset mich, sagt der Herr. Und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen. Du möchtest weiterkommen. Du möchtest Fortschritte machen. Du möchtest Erfolg haben. Du möchtest Sieg haben. Du möchtest deine Vergangenheit bewältigen. Fang an, Gott zu danken. Und sag, danke, Jesus, dass du mein Retter bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst. Danke, Herr, für dein Wort. Fang an zu danken, da, wo du stehst. Auf der Stelle hier. Sofort, heute Abend. Oh, wer Dank opfert, opfert Dank. Dir fällt schwer, Gott zu danken. Du hast Stress, du hast Mühe, du hast Plage, du hast Widerstand, du hast Schwierigkeiten. Der Berg ist so steil, vor dem du stehst und sagst, das schaffe ich nie. Fang an zu danken. Danken zieh dich nach oben, Halleluja. Danken zieh dich zu Gott. Halleluja, Halleluja. Oh, du fährst auf wie ein Adler, wenn du anfängst zu danken. Gloria Shikala Ramindo Sitala Bandise. Fang an, Gott zu danken, ihn zu preisen, ihn anzubeten, ihn zu rühmen. Du hast nichts, leere Hände, aber sag Gott, ich habe wenigstens Hände, mit denen ich was empfangen kann. Ich habe Glauben, ich habe Vertrauen, ich kann etwas nehmen heute aus deiner Schatztruhe. Oh, Gloria, Gott sagt mir, heute Abend hat er für jeden etwas vorbereitet. Und du sollst etwas von Gott erwarten. Erwarte nichts von Menschen. Erwarte nichts von mir. Erwarte vom Herrn. Er ist der Silber und Gold hat. Er ist reich an Gütern. Er ist reich am Segen. Er spricht ein Wort und es geschieht. Und du brauchst heute Abend ein Wort des Herrn. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Für mich ging er nach Golgatha. Für dich, für uns. Singen wir das noch? Einen Applaus. Halleluja. Preis sei Gott. Bald, ja bald. Amen. Wir nehmen Platz. Wir werden den König sehen. Was für ein Tag wird es sein? Was für ein Jubeltag, was für ein Festtag wird das sein, wenn wir den König sehen? Mein Thema heute Abend ist, löse dich von deiner Vergangenheit, von deinem ganzen Hintergrund, von da, wo du herkommst. Vergiss, wer dein Vater ist, vergiss, wer deine Mutter ist, vergiss, wer deine Brüder, deine Schwester sind, schau nach vorne. Genau das ist, was ich heute Abend sagen möchte, schau nach vorne. Vergiss also dein Background. Du sagst ja, ich bin evangelisch, katholisch, bin arm, bin Mann, bin Frau, bin klein. Oder vergiss, was du bist und schau auf das, was Gott aus deinem Leben machen kann. Gott kann aus nichts viel machen. Halleluja. Ich möchte zuerst einmal einladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Wir haben morgen Abend das Thema Lebe ein siegreiches Leben. Du solltest siegreich leben. Also nicht als Verlierer oder als Versager oder als Niete, sondern du sollst siegreich leben. Das ist das Thema. Und wie mache ich das? Ich möchte ein paar praktische Erfahrungen geben, wie man siegreich lebt. Aber der Einstieg ist heute, löst dich von deiner Vergangenheit. Das ist der Einstieg. Und es ist aufgebaut in 3 Teile. Dann das Geheimnis des lebendigen Glaubens. Der Glaube muss aktiv werden. Das ist hier ganz vorne. Dann Mittwoch,
dein Anteil an der Erlösung. Die meisten Leute denken, das macht alles der liebe Heiland. Ich möchte euch von diesem Irrglauben erlösen. Es macht nicht alles der liebe Heiland. Du musst auch sehr viel machen. Ich würde sagen, fast 90% musst du machen und 10% macht der Heiland, den Zehnten. Der Herr Jesus macht nur den Zehnten. Er wirkt nur den zehnten Teil. Das, was du nicht kannst. Aber 90% musst du tun. Du musst hingehen und Zeugnis geben. Du musst anklopfen. Du musst bitten. Du musst suchen. Du musst rufen. Du musst danken. Und das andere passiert nachher von selbst. Dann am 20. September, 19 Uhr, haben wir hier einen Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Steht auf dem Zettel, nimm das mit. Dann habe ich von Kerstin eine Ankündigung zu machen. Jeden zweiten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr gibt es Möglichkeit, Musiktherapie, Einzelunterricht für Gesang und Spracherziehung zu erhalten von 15 bis 17 Uhr. Und sie möchte alle, die gerne singen lernen möchten, Stimmbildung, Sprachbildung und so weiter. Sie hat da Erfahrung da drin und möchte helfen einfach, dass jeder Einzelne seine Gabe so richtig zur Ehre Gottes gebraucht. Richtig atmen. Die meisten Leute atmen nicht richtig. Schnaufen zu schnell oder zu langsam. Oder gar nicht richtig. An falscher Stelle. Und deshalb haben sie daher so Seitenstich am Schluss. Aber du kannst dann deine Stimme so richtig bilden oder dann ein Volumen entwickeln. Und da möchte sie helfen. Sie hat selbst das Studium für sich, die Ausbildung gehabt. Und sie möchte das hier so weit wie möglich in der Gemeinde weitergeben. Das Geheimnis, die Vergangenheit zu bewältigen und im Griff zu bekommen, ist ein ganz wichtiger Fakt. Das Geheimnis, ich kann schon gleich vorneweg sagen, loslassen, sich lösen, sich trennen von der Vergangenheit, den ganzen Ballast abwerfen. Du schleppst viel zu viel rum. Du hast viel zu viel zu Hause, da musst du überall abstauben. Je mehr Klimbim du zu Hause hast, desto mehr Arbeit hast du zu Hause. Je weniger du von diesem Klimbim zu Hause hast, desto weniger Material hast. Am schnellsten, am leichtesten kommst du weg und weiter, wenn du nichts mit dir mitschleppst. Von gestern, vorgestern und so weiter. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Sorg nicht für morgen und übermorgen. Und er sagt, schau die Lilien an, schau die Spatzen an, schaut die Tiere an. Mit meinem Enkel war ich mal auf dem Feldberg in Süddeutschland oben. Da war ein ganz schlauer Wanderer, der hat seinem Hund den Rucksack aufgebunden. Der war selber zu faul, den Rucksack zu tragen, der Hund musste den Rucksack tragen. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass ein Hund einen Rucksack trägt. Hast du schon einen Vogel mit einem Rucksack gesehen? Deshalb können Vögel fliegen, weil sie keinen Ballast haben. Sie sind federleicht. Und du solltest leicht werden in deinem Leben. Was jetzt übertragt ist aufs Geistliche. Das Leben ist nichts anderes wie ein ständiges, permanentes Loslassen, sich lösen, was einem das Leben schwer macht. Sich lösen von negativen Gedanken, negativen Gefühlen, negativen Menschen und Umständen. Wir sind alle im Tal der Entscheidung. Und wir müssen uns von all dem trennen, was uns als Ballast ist, ganz besonders Menschen, die Gott nicht lieben. In der Bibel wird uns einmal gesagt, geht aus von ihnen. Das sind natürlich Menschen damals in Babylon gewesen. Trennt euch von diesen Menschen, die bedrücken euch nur mit ihren Sorgen und Götzen und ganzem Klimbim. Trennt euch. Und ich denke, ist es wichtig, dass du dich von Leuten trennst, die immer dumm reden, negativ reden, dich damit belasten und dich besuseln. Du kannst nichts tun, dass diese Leute so sind. Du kannst höchstens für sie beten, aber du musst von dieser Gesellschaft dich trennen, wenn du erfolgreich sein möchtest, siegreich sein möchtest, gesund sein möchtest. Du kannst niemanden retten. Wer sich nicht retten will, den kannst du nicht retten. Lot konnte seine Frau aus Sodom auch nicht rausholen. Die hing so sehr an dieser Stadt, an allem, was in dieser Stadt war, was sie aufgebaut hatte, ihr schönes Häuschen dort an der Mauer oder vielleicht irgendwo am Park. Und dann sagt sie, ich möchte noch einmal angucken. Und du siehst, was aus dieser lieben Frau geworden ist, eine Salzsäule. Menschen, die sich nicht trennen, wären Salzsäulen, wären unbrauchbar für die Zukunft. Lots Frau konnte sich nicht trennen von Sodom und alles, was sie dort zurückließ. Ich meine, ich verstehe diese Frau. Und ich würde es uns vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht anders gehen. Stell dir mal vor, du musst ja, deine ganzen Alben, du musst deine ganzen Wertsachen zurücklassen und nur noch das nackte Leben. Und eigentlich rennen wir um das nackte Leben. Es geht, dass das nackte Leben gerettet wird. Deine Vergangenheit, was du so angesammelt hast. Der Heilige Geist ist es, der uns auch ständig trennt und verbindet. Der Heilige Geist trennt uns zuerst einmal von den Sünden deines Lebens. Du musst dich von deinen Lieblingssünden trennen. Hast du so eine Lieblingssünde? Naschen? So eine Lieblingssünde. Das sind nette Sachen. Das schmeckt mir. Bekommt mir vielleicht und was weiß ich. Aber du musst dich, der Heilige Geist lehrt dich und zeigt dir, trenn dich von denen, die nicht mitgehen wollen, den ganzen Weg. Die Ungläubigen, die in der Finsternis lieber leben, statt im Licht, die das Licht schäumt. Von solchen Menschen musst du dich auch trennen, denn die halten dich zurück. Die sagen, geh nicht so weit, renn nicht so schnell. Und dann ganz schlimm und ganz viel, trenn dich von deinem Besitz, was du besitzt. Selbst das nackte Leben. Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also löse dich von deiner Vergangenheit. Wir wissen von diesem reichen Jüngling, der kommt zu Jesus, der ist ein braver Kerl. Wirklich solche Leute suche ich. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast. Und dann geht er traurig davon. Sein Herz hing an den Gütern. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Du darfst super reich sein, aber dein Herz darf nicht daran hängen. Du darfst alles haben, aber dein Herz darf nicht daran hängen. Und das ist das Geheimnis. Wir sollen so sein, als wenn wir nichts hätten und doch alles haben. Wir sollen das so wirklich besitzen, aber nichts darf uns besitzen. Löse dich von deiner Vergangenheit. Und das heißt also, deine Erfahrungen, so viele Menschen, die schwelgen in ihren Erfahrungen, in ihrer Geschichte, in ihrem Hintergrund, wo sie alle herkommen, was sie alles so hinter sich haben, was sie schon alles durchgemacht haben, wo sie schon überall waren. Wenn jetzt so diese Fotos gezeigt werden vom Urlaub, wo wir das letzte Jahr waren, vorletztes Jahr und so weiter, was sie schon alles gesehen haben, aber es ist alles passé, alles Vergangenheit. Es ist nur noch Erinnerung. Wer nicht allem absagt, und der Heilige Geist hilft uns dabei abzusagen, sich zu lösen. Vergiss deine Vergangenheit. Und ich meine jetzt auch ganz besonders deine negative Vergangenheit, deine Verletzungen. Wie viel Bedrohung, wie viel Verwünschung, wie viel Verfluchungen hast du schon in deinem Leben gehört und erfahren? Wie viel Ablehnung? Löse dich von der ganzen Bagage der negativen Menschen, die dich ständig zu Schnecke gemacht haben, dich gekränkt haben, dich verletzt haben. Weißt du, wir sollten lernen, hier rein und da raus. Einfach nichts im Kopf behalten und noch weniger im Herzen. Löse dich von deiner Vergangenheit, von den ganzen Sorgen, was du von anderen Leuten gehört hast. Weißt du, das kann dich krank machen, ohne einer bösen Absicht. Du hörst, ach, der hat Probleme, bei dem hat es abgebrannt, bei dem ist nichts Gescheites draus geworden. Die haben Probleme und jene haben Probleme. Wenn du hinguckst, überall siehst du nur Probleme. Das macht dich krank. Löse dich von den Verletzungen, von der Bitterkeit, von den Zweifeln in deinem Leben, von Dingen, die du nicht verstehst. Und es gibt eine ganze Menge an Wahrheiten, und du sagst, das verstehe ich nicht. Und lass es bleiben, wenn du es nicht verstehst, aber vielleicht eines Tages wirst du es verstehen. Vielleicht hinterher, wenn alles vorbei ist, wirst du verstehen, warum, weshalb und wieso das alles so ist. Löse dich von den ganzen Irrtümern, die du so in deinem Leben hast, diesen Steckenpferde, so deine religiösen Hobbys, die dir doch nichts bringen. Wir leben vorwärts und nicht rückwärts. Und der Heilige Geist drängt uns, sagt, lasst uns weitermachen. Löse dich von deinen negativen Gewohnheiten und lerne mal was anderes. Nicht immer das Gleiche. Also das ist immer gefährlich, immer das Gleiche. Morgens, mittags und abends, da bist du angreifbar für den Feind. Die Feinde, dein Gegner studiert und erforscht dich, was machst du morgens, mittags, abends, immer zur gleichen Zeit. Und da wird er dich angreifen an diesen Stellen. Dann bist du leicht ein Opfer von Terroristen, Banditen, Diebe, Räuber. Deshalb lerne flexibel zu leben und nicht immer in Gewohnheiten zu wandern. Der Heilige Geist hilft uns, sich zu trennen von Traurigkeiten, Enttäuschungen. Auch das musst du so hinter dir werfen. Da ist eine ganze Menge an Ballast, was du abwerfen musst, um glücklich zu sein. Du wunderst dich, warum geht mein Leben so schwer? Warum komme ich so schwer vorwärts? Oder warum trete ich auf der Stelle? Du schleppst viel zu viel mit. Trenn dich von deinen ganzen Süchten, Bindungen und lass dich nur an Gott anbinden und von ihm abziehen und schleppen. Weißt du, alle Bindungen ziehen dich zur Erde, zur Welt zurück. Gerettet wird nur der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der mit Gott wandelt, der unter Gott lebt und der mit Gott lebt, der sich mit Gott beschäftigt, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der wird gerettet. Der wird sein wie ein Baum, der seine Früchte trägt, den Gott kontrollieren, den Gott führen, Gott leiten kann, der sich nicht von Ungläubigen bestimmen lässt. Löst dich von dieser ganzen, ich nenne es Bagage, das klingt wie gut, das gefällt mir. Die ganze Mannschaft, die ganze Gruppe, das ist eine ganze Legion, die dich zurückziehen möchten, abhalten möchten, dass du nicht nach vorne gehst. Gott hat dich dazu jetzt geschaffen, dass du dich aufschwingst und auffährst wie ein Adler. Und die Bibel sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Heute Abend geht es mir um Veränderung. Also, wenn du deine Vergangenheit lösen möchtest, dann ist für mich schon klar, dass du dich verändern möchtest. Du möchtest nicht immer der Alte bleiben oder die Alte. Immer in den gleichen Schablonen, in den gleichen Gleisen, auf der gleichen Schiene fahren, sondern du möchtest ganz was anderes. Wir sind für die Vollendung von Gott geschaffen und bestimmt. Und deshalb, wir müssen auf diesen Weg nachjagen und folgen und gucken, wie kann ich das Optimalste aus meinem Leben machen. Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt auch in ihm und seid gewurzelt und erbaut in dem festen Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid in derselben reichlich dankbar. Also lerne, bleibe in dem, was du gelernt hast und erbau dich weiter, mach weiter an dem, was du hast, an guten, göttlichen, an himmlischen, an geistlichen Segnungen und dann wachse. Wachse weiter. Und um weiter zu wachsen, ist zuerst einmal, du musst eingepflanzt, eingepfropft sein in Christus. Das ist Nummer eins. Aber zuerst musst du dann ausgewurzelt irgendwo werden. Und das ist so ein Prozess, der gute Gärtner Jesus Christus. Er versucht dich da aus dieser Umgebung, in der du jetzt lebst, dich umzupflanzen. In seinen Garten, in sein Paradies. Und das ist nicht einfach. Zuerst mal entwurzelt. Bevor du festgewurzelt und angewurzelt wirst, musst du entwurzelt werden von deiner Vergangenheit. Du musst zuerst einmal das ganze Umfeld, ja, da kenne ich die Tante nicht mehr und dann kennt den Onkel nicht mehr und dann kenne ich die ganzen Verwandten nicht mehr. Du kriegst neue Verwandte. In dem Moment, wo du Christus anfängst nachzufolgen, kriegst du neue Verwandte, neue Freunde, neue Bekannte, neue Menschen. Und bist du bereit, dich zu verändern? Du musst erst einmal entwurzelt werden und dann umgetopft werden und dann anwachsen, Wurzeln schlagen. Natürlich, wenn du jede Woche dich woanders da verpflanzt, mal in diesen Topf und den nächsten Acker und so weiter, wirst du nie Wurzeln schlagen. Du musst also schon konstant, kontinuierlich an einem Platz bleiben, dann da sagst du, das ist der Ort, den der Herr sich erwählt hat, die Stätte, wo er segnen möchte, und da bleibe ich. Anwachsen ist ein ganz wichtiger Prozess des Wachstums. Es wächst nur an, wenn du richtig an dem richtigen Ort bist, im richtigen Augenblick, mit den richtigen Leuten. Ist alles, also die positive Veränderung geschieht nur, das Richtige zu tun. Sitzet nicht da, Psalm 1, wo die Gottlosen sitzen. Und ich möchte sagen, also mit Gottlosen möchte ich nichts zu tun haben. Die sind Diebe für mich. In aller Liebe, Gott möge sie segnen. Ich bete für sie, dass sie sich bekehren. Oft werden wir das nicht erleben. Denn Gottlose, die wollen nicht. Die haben sich von Gott bewusst gelöst. Die haben Gott bewusst den Rücken gekehrt. Und die möchten, dass du auch den Rücken kehrst und dass du Gott absagst, wie die Frau vom Hiob. Sag deinem Gott ab, du hast genug gelitten, hast genug Opfer gebracht, hast genug gekämpft, hast genug geblutet. Aber der Hiob sagt, nein, an meinem Gott lasse ich nicht. Den lasse ich mir nicht nehmen. Er war fest eingewurzelt in Gott. Und der Teufel versucht ihn zu entwurzeln. In Jeremia 17, Vers 5 bis 6, ich möchte ganz bewusst heute auf einen Punkt hingehen oder hinkommen, du sollst dich allein auf Gott verlassen und mit ihm die Zukunft gewinnen. Denn dann hast du Zukunft, dann bist ein Mensch der Zukunft. Und deshalb, du kannst dich nur von deiner Vergangenheit lösen, wenn du was Besseres in der Hand hast. Du musst erstmal Gott entdecken, das Optimale, das Wirkliche, das Echte, das Wahre. Und in dem Moment, wo du Gott entdeckt hast, dann sagst du mir, dann kann ich auf alles verzichten. Ich pfeife auf alles, wenn ich ihn nur gewinne. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Paulus war auch zuerst mal alles Mögliche ausprobiert, an allem Möglichen rumexperimentiert, bis er dann Christus begegnet ist. Und dann sagt er, also von dem lasse ich nicht mehr. Also bevor ich meinen Kindern was wegnehme, oder damals mit der Erziehung, heute sind sie groß, kann ich nicht mehr machen. Aber bevor ich meinen Kindern was wegnehmen konnte, musste ich ihnen was Besseres anbieten als das, was sie gerade hatten. Ich habe gesagt, Kinder, das ist viel besser. Und dann haben sie diesen Tausch gemacht. Und wir müssen diesen großen Tausch machen. Also wir müssen unsere verdorbene, negative Vergangenheit erkennen und sagen, das war nichts, das hat nichts gebracht. Aber hier hat Gott etwas Besseres. Dass wir sagen, das Schweinefraß da bei diesem Schweinebau, das ist nicht meine Delikatesse, das ist nicht meine Speise. Mein Vater hat Brot, die Fülle, und ich gehe wieder zurück zu meinem Vater, wo ich herkomme. Löse dich von deiner Vergangenheit. Und er machte sich auf und ging. In Jeremia Kapitel 17, Vers 5, da spricht der Herr, also nicht Matutis oder sonst irgendjemand, sondern der Herr, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, gilt natürlich die Frau auch, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der ist verflucht. Also du musst noch keinen Hokuspokus gemacht haben und du musst kein Esoteriker, New Age-Mensch sein. Du musst dich nur auf Menschen verlassen. Also ich verlasse mich auf den Pastor, ich verlasse mich auf die Schwester, ich verlasse mich auf den Bruder. Lerne dich allein auf Gott zu verlassen. Und ich verlasse mich auf das Amt, ich verlasse mich auf die Behörde, ich verlasse mich auf Frau Merkel oder ich verlasse mich auf Herrn Obama oder ich verlasse mich auf dem. Hör auf, dich auf die Amerikaner zu verlassen, auf die Russen, auf die Chinesen oder auf sonst noch jemand. Lerne dich allein auf Gott zu verlassen. Oder ich verlasse mich auf die Kirche oder der Priester, der macht es schon. Der wird schon die richtige Messe für mich im richtigen Augenblick lesen. Du sollst lernen, auf Gott dich zu verlassen. Und verflucht ist jeder, Jeremia 17, Vers 5, der sich auf Menschen verlässt. Der wird sein wie ein Heide in der Wüste, heißt es dann weiter, und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, der kommt nicht weiter auf Deutsch, sondern er wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, da niemand wohnt. Also wenn er sich auf Menschen verlässt. Und das ist unsere Vergangenheit. Auch sogar auf den Vater und Mutter. Auf dein Erbe. So viele Leute verlassen sich auf so viel Menschliches, auf Banken, auf die Ärzte. Verlass dich auf den Herrn. Weißt du, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Banken, wir brauchen Regierung, wir brauchen das alles, wir brauchen Verwaltung, aber das ist nicht das alles. Gott hat das letzte Wort. Und wir sollten mit Gott rechnen in jeder Situation. Er hat das letzte Wort. Und deshalb, wir lösen uns von der Vergangenheit, wenn wir uns von Menschen lösen. Wir brauchen die Menschen, sind nötig. Das ist das Gerüst, damit der Bau fertig wird und damit wir dort hinkommen, wo wir hinkommen möchten. Aber es ist nicht das Letzte. Gott erlaubt, dass wir von Menschen enttäuscht werden. Ich will ein paar Wahrheiten sagen, wie man sich von der Vergangenheit löst. Er erlaubt, dass du von Menschen enttäuscht werden wirst. Dass du sagst, ich kann niemand mehr glauben, niemand mehr trauen. Und du hast dann ein Syndrom und sagst, du bist menschenscheu, du gehst gar nicht mehr aus dir heraus. Du bist so frustriert und es ist gut so. Dann lernst du allein mit Gott umzugehen und mit Gott zu wandeln. Henoch wandelte mit Gott und du solltest auch mit Gott lernen zu wandeln. Das sind alle Sünder. Jesus sagt, alle Menschen sind Lügner. Muss es vorstellen. Ich auch, du auch. Wir alle sind Lügner. Er sagt, nein, 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 Bruder, Matthäus, das ist Beleidigung. Okay. Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir uns immer wieder auf Menschen uns verlassen, auf Menschen schauen, uns nach Menschen orientieren, was macht der? Also wenn der in den Himmel kommt, hat mir neulich einer gesagt, dann komme ich zweimal in den Himmel. Wenn der. Du kannst dich nicht nach dem anderen orientieren. Vielleicht hat der andere noch ein paar Pluspunkte mehr als du. Das weißt du gar nicht, was er so noch irgendwo hat. Sich immer an andere zu orientieren, immer mit anderen Menschen zu rechnen, immer sich auf Geschwister stützen, bitte betet für mich, auf Vorgesetzte. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Ich will dich von deiner Vergangenheit lösen. Menschengefälligkeit ist ein Verhängnis für die meisten. Du möchtest allen recht tun und du wirst mehr und mehr gezwungen, in dieser letzten Zeit, in der wir leben, allen recht zu machen, ganz besonders den Obrigkeiten. So viele Menschen suchen die Gunst der Menschen, immer recht zu machen. Du wachst richtig auf und wirst ein Erweckter. Und Erweckung kommt, indem du zuerst mal entwurzelt wirst. Entwurzelt wirst. Du lernst, Mensch, guck mal, was mit mir passiert ist. Ich habe mich so auf die Frau, so auf den Mann verlassen. Und das auch in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Familie. Du wirst an deine Kinder enttäuscht. Also das hätte ich von meinen Kindern nicht erwartet. Meine Kinder, die Kleinen kommen aus dem Kindergarten nach Hause und die haben solche böse Worte gehabt. Da habe ich gedacht, guck mal, bei uns sprechen, wir sprechen sowas gar nicht. Wo kriegen die das alles her? Und wir dachten, unsere Kinder sind Heilige, von wegen. Es waren genauso Sünde und genauso der Gnade bedürftig wie alle anderen auch. Und wir sind dann plötzlich enttäuscht, dass wir dann merken, wir leben alle von der Liebe Gottes. Und das ist Erlösung, Ernüchterung. Erlösung beginnt mit Ernüchterung, dass man die Dinge so sieht, wie Gott sie sieht. Und Gott erlaubt Enttäuschung in deinem Leben, dass du plötzlich aufwachst, du wirst verletzt, du bekommst Ärger, bekommst Probleme. Und Gott erlaubt, dass diese Dinge kommen, denn sonst kommst du nie aus diesem Teufelskreis raus, aus deiner Vergangenheit, aus diesem Hintergrund. Sonst wirst du nie umdenken, sonst kommst du nie auf eine andere Spur. Und gerade durch schmerzliche Erfahrungen lenkt Gott uns. Und er lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Und dann lernst du durch all diese Sachen nur noch auf Gott zu schauen. Ich orientiere mich nach dem Herrn, nach niemand anders. Jeremia 17, Vers 7 und folgende Verse, da heißt es, gesegnet ist der Mann oder die Frau, der sich auf den Herrn verlässt und es Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt, denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt seine Frucht ohne Aufhören. Ein Mensch, der sich auf den Herrn verlässt, ist wie ein Baum am Wasser gewurzelt. Möchtest du ein Baum sein? Möchtest du solch ein Christ sein, so ein Gläubiger, der fest am Wasser gewurzelt ist, der nicht auf Regen warten muss, der nicht auf Salbung warten muss, der nicht auf besonderen Evangelisten oder Superstar in Christus warten muss oder irgendwie eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes? Der ist am Wasser, da fließt immer Strom, da ist immer Nahrung da, da ist immer Leben da. Weißt du, da braucht er nicht irgendwie jetzt was ganz, was Besonderes, eine große Wolke, seine Herrlichkeit. Der ist immer am Wasser gepflanzt. Wir sollen von Jesus lernen. Und Jesus hat sich nicht auf Menschen verlassen. Und das ist gut so. Auch nicht auf die Besten. Petrus oder Judas Ischariot, netter Kerl. Johannes Kapitel 2, Vers 23. Als er zu Jerusalem am Osterfest war, glaubten viele an seinem Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat, also Brot und so weiter, Vermehrung. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Hörst du? Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Die Frage ist, wem vertraust du dich immer an? Mit deinen Zipperleins. Da reicht es schon. Geschweige denn die großen Sachen. Wem vertraust du dich an? Wem schüttest du dein Herz aus? Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen ist. Jesus wusste ganz genau. Er vertraute sie ihnen nicht an. Hast du schon den Geist Christi? Weißt du, dass die Menschen nur immer an sich denken, nur egoistisch sind, nur ihren Vorteil suchen? Hast du das noch nicht gemerkt? Bist noch nicht genug auf die Nase gefallen? Hast nicht genug Lehrgeld gezahlt? Du, selbst die liebsten, nettesten Menschen, und du, weißt du, da reden sie so freundlich und zeigen die Zähne, diese Kaufmannslächeln und so weiter. Aber weh, du willst dann was von ihnen. Und du erlebst dann dein blaues Wunder. Löst dich von deiner Vergangenheit. Löst dich von Menschen. Also wenn du dich von deiner Vergangenheit lösen möchtest, musst du dich von dieser Zivilisation lösen. Muss dich von dieser Zivilisation lösen. Und wir kommen noch darauf, was das alles so bedeutet und sein kann. Jesus vertraute sich niemand an. Ihm reichte es, wenn er Gott kannte, seinen Vater, und er sagt, lasst uns also beten, unser Vater. Wir sollten uns den Menschen anvertrauen. Und es reichte ihm, dass sein Gott ihn kannte. Und er war in Gott gewurzelt. Die Frage ist, wo steckst du? Selbst im Judentum war er nicht verwurzelt. Er distanzierte sich immer wieder und sagt, euer Vater ist der Teufel, aber mein Vater ist der lebendige Gott. Er hat also immer wieder sich nicht als so Nationalheld ausgegeben, obwohl er das war. Ihm waren die Juden auch egal, ob die ihn suchten oder nicht suchten. Er hat sich nicht mit irgendjemandem identifiziert, wir Deutsche. Wir Deutsche haben keine großen Verdienste, wir haben zwar technische und große Erfolge und Errungenschaften in die Welt gebracht, aber wir Deutsche. Jeder, der Jesus nachfolgt, muss zuerst einmal von seinem Nationalstolz befreit werden. Und ich habe festgestellt, beim Studium von Erweckungsgeschichten, immer wenn die Leute nationalistisch dachten, gab es keine Erweckung. Immer wenn nur wir Deutsche, und Gott beschämt uns dann, dass dann Ausländer kommen aus Afrika. Und die zeigen uns, wie man Gott lobt und preist und wie man singt und betet und wie man kämpft. Da kommen sie aus Uganda und zeigen uns, wie man betet. Da kommen die Inder, wie man fastet und so weiter. Die zeigen uns dann. Dann kommen andere. Und wir dachten, wir wissen schon alles. Wir werden beschämt. Jesus sagt, lasst es. Zuerst wurde er verworfen und deshalb haben sie ihn nicht akzeptiert als Messias, bis heute nicht. Liest mal Jesaja 53, diese Entwurzelung. Er war der Verachteste, der Unwerteste, der Verhöhnteste. Ich verkündige hier eigentlich Geheimnis und ich möchte dir dieses Geheimnis weitergeben, wie du deine Vergangenheit gewinnen kannst. Zuerst mal mach die Augen zu und löse dich. Löse dich, was du siehst. Löse dich von dem, was du hörst. Löse du von dem, sogar was du selber denkst oder gedacht hast oder dich geprägt hat. Und wir sind alle irgendwie geprägt, von der Schule her, von der Bildung her. Wenn ein Mensch Abitur hat, studiert hat, hat er mehr Probleme zum Glauben zu kommen, als einer, der nur Baumschule besucht hat. Das ist wirklich wahr. Du denkst viel zu viel und das, du musst dich zuerst mal, wenn du zum Heiland kommst, zuerst mal das ganze menschliche Denken, wie, was, wo, wie, wieso, warum, weshalb. Weißt du, wir Deutsche, wir sind zu verkopft. So du mit dem Herzen glaubst, steht in meiner Bibel. Wir sind zu verkopft. Wenn der Deutsche über eine Brücke geht, dann klopft er zuerst mal den Pfeiler von allen Seiten ab und testet, ist er stabil genug, hat er ein gutes Fundament. Und dann endlich geht er über die Brücke. Aber dann die anderen, und das beschämt uns, dann kommen die anderen, oh, die sagen Halleluja, und die springen über die Brücke. Bei der Besiedlung Amerikas ist eine kleine Geschichte passiert, der Junge hat es miterlebt und gesehen. Ein junger Mann, der geht in die nach Richtung Westen im Winter, und dann muss er einen Fluss überqueren, und der Fluss ist zugefroren, aber er ist nicht sicher, trägt das Eis nicht. Und dann robbt er auf alle vier, seinen Rucksack auf dem Buckel, robbt er auf alle vier über das Eis. Und als er so mittendrin auf dem Fluss war, plötzlich kracht das Eis, zuckt zusammen, denkt, seine letzte Stunde ist gekommen. Aber nichts, als er sich umdreht, sieht er hinter sich ein Pferdeschlitten mit Holz beladen, fegt über den Fluss und der krabbelt auf alle vier. Das sind die Gläubigen von heute. Die krabbeln über die Eisfläche. Trägt es mich oder trägt es nicht? Der andere, der sagt, hopp, und schon ist er drüben auf der anderen Seite und der andere robbt. Vergiss es. In der Bibel heißt es, komm ich um, so komm ich um. Esther. Das ist diese Frau, die hat Glauben gehabt. Vertrauen an Gott. Und er wusste, Gott wird mich durchbringen. Oder die drei Männer, die im Feuerofen gingen. Wenn Gott nicht will, dass wir überleben, werden wir das nicht überleben. Aber ist es uns egal. Wir verlassen uns auf Gott und wir werden unsere Knie nicht beugen. Und die haben sich von ihrer Vergangenheit gelöst, sie haben sich von der Gesellschaft gelöst, sie haben sich vom Staat gelöst, sie haben von dem Götzendienst des Nebukadnezars gelöst. Sie haben gesagt, wir werden deinen Götzen nicht anbeten. Du siehst also, wir sind herausgefordert. Wir stehen alle im Tal der Entscheidung. Wie geht es mit uns weiter? Mach den Gedanken dir weiter, was wäre aus diesen drei Burschen geworden oder geblieben, wenn die niedergefallen wären, und also wenn die Pfeifen da anfingen zu pfeifen. Was wäre passiert, wenn sie sich gebeugt hätten? Die wären ein Schandfleck für die ganze Judenschaft geworden. Aber diese drei sind Helden geblieben, weil sie stehen geblieben sind. Weil sie gesagt haben, wir machen nicht alles, was die anderen auch machen. Wir haben einen anderen Geist. Wir dienen einem anderen Gott. Wir leben ein anderes Leben. In uns wohnt ein anderer Geist. Und sie haben die Gesellschaft verändert. Weichlinge und Feiglinge werden nichts erreichen oder ererben bei Gott. Also, Jesus hat ganz klar gesagt, wer zuerst einmal was wachsen, was werden will, muss zuerst mal verworfen, entwurzelt werden. Zuerst also diese Entwurzelung herausgeworfen aus der Sippe. Also wenn du wachsen möchtest im geistlichen Leben und du betest, lieber Gott, hilf mir zu wachsen. Ich möchte etwas Positives für dich werden. Wundere dich nicht, wenn die Leute dich plötzlich rauswerfen. Aus dem Verein, aus der Gemeinde, aus der Familie. Die sagen, mit ihnen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sie sind zu komisch, sie sind unbrauchbar für diese Welt. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Jesus sagt, sie werden euch aus ihren Schulen stoßen, aus euren Hauskreisen werfen. Du wirst als ein gefährlicher Mensch sogar bezeichnet. Mit dir will niemand was zu tun haben. Zurzeit mache ich mit meiner Schweinsgrippe-Impfung und so weiter. Und Leute, wir werden viel mehr noch herausgefordert werden als je zuvor. Und im Staat New York, also nicht die Stadt allein, sondern der Staat New York, da ist das gesamte Krankenhauspersonal in einem Rundschreiben aufgefordert worden, sich impfen zu lassen, und gleichzeitig mit einer Androhung: wer sich nicht impfen lässt, wird gekündigt. Du siehst also, wir sind mittendrin im Tal der Entscheidung, und Ungeimpfte sind untragbar. Und da bereitet die gesamte Gesellschaft auf diese Sache. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, wird es geben, die sich geimpft haben, so ein Malzeichen, was es auch immer ist, tragen. Es wird Kluge und Törichte geben, und da wird sofort gescannt. Also Geimpfte, okay, nicht Geimpfte, haben sie keinen Zutritt. Eine Schwester aus Heilbronn hat mir heute geschrieben, sie hat diese Vision gelesen von den Schweinen und Schafen und so weiter, was Gott mir gezeigt hat. Und dann sagt sie, ich bin so getröstet. Sie hat einen schweren Autounfall gehabt, wäre beinahe querschnittsgelähmt, aber so schlimm ist es nicht, eine Krankenschwester. Und sie ist so froh, dass sie das gelesen hat, diese Vision. Sie wurde heute gekündigt, weil sie nicht mehr gesund wird, krank wird und so weiter, aber sie ist froh. Gleichzeitig, ein paar Minuten später, kriege ich einen anderen Brief von einer Zahnarzthelferin aus USA. Sagt: Pastor, bitte beten Sie für mich, ich bin in so einer großen seelischen Not. Mein Chef hat gesagt, also wenn ich mich nicht impfen lasse, also alle Mitarbeiter sollen geimpft werden, wenn ich mich nicht impfen lasse, muss er mich leider Gottes kündigen. Ihr Chef. Offenbarung 13, Vers 16 und 18 heißt es, dass man gezwungen wurde. Ich habe nichts gegen Impfen. Vergiss, du kannst impfen, so viel du willst. Aber ich habe etwas dagegen, wenn man vom Staat wegen von oben herab gezwungen bekommt, du musst dich impfen lassen. Gesunde Menschen müssen sich impfen lassen, damit sie richtig krank werden. Ich muss ehrlich, ich habe mit meiner Frau heute bei der Herfahrt gedacht, in den letzten 25 Jahren habe ich keine Grippe gehabt. Und habe mit so vielen Leuten zu tun, die Grippe haben. Aber ich habe eine Radikalkur, und sobald ich merke, die kommt, ich lasse mich nicht impfen, sondern ich vertreibe den Teufel. Für mich ist Grippe Dämon, ein Krankheitsgeist. Und ich nehme diese Geister nicht an, ich vertreibe sie. Und ich habe gute Rezepte, wer das wissen will, ich kann dir sagen, ganz einfach, also das kriegst du nicht. Knoblauch essen, da geht schon der Teufel, macht einen großen Bogen um dich rum, die ganzen Stolzen, Eingebildeten und Arroganten und dergleichen, das ist eine Sache. Nein, es gibt einen Trick, und zwar ein gesunder Mensch kriegt diese Krankheiten gar nicht. Der kann angesteckt werden, der kann mal heißer werden, der kann mal das und so weiter. Aber worum es mir geht es nicht um die Impfung und mir geht es auch nicht um die Grippe, mir geht es um den Zwang. Und der Zwang, dass sie sich alle ein Zeichen geben. Und ich sage, das wird ganz massiv werden, auch hier in Deutschland. Wer Internet hat, kann das selber verfolgen. Das Wahlzeichen, ein Stigma, da wird das Eigentum gezeichnet, solche und solche. Und ich sag dir, da wirst du plötzlich ja anders gucken. Und das ist, was alle Staaten, westliche Staaten, bekommen diesen Zwang, du musst dich impfen lassen, obwohl die Sache noch gar nicht so ernst ist und so weiter. Und eine hochinteressante Sache, als ich mich dieser Materie beschäftigt habe, im Mittelalter, es gab keine Juden, die an der Pest gestorben sind. Und man hat die Juden nur deswegen verfolgt und gejagt und gehetzt und vertrieben. Man hat gesagt, das sind Brunnenvergifter. Die sind nicht gestorben. Die Pest konnte denen nichts anhaben. Warum? Weil sie sauber lebten, kein Schweinefleisch aßen und sie hatten sogar ihr eigenes Geschirr, weiß ich. Sie haben nicht das andere Geschirr von anderen Leuten verwendet, ihr eigenes Geschirr. Sauber. Und dann Reinheitsvorschriften und so weiter, was da angegeben wird. Wenn du sauber lebst, ich war in Kalkutta, unter Leprakranken, oder ich war auf der Leprastation, und dann hat mir der Arzt gesagt dort, Sie können Lepra gar nicht kriegen, weil Sie stark sind, Ihr Immunsystem ist stark. Leute mit einem schwachen Immunsystem. Aber wann kriegt man schwaches Immunsystem? Wenn man alles mitmacht. Wenn man sein Leben nicht richtig verwaltet und in seinem Leben nicht richtig hantiert und lebt. Fang an, gesund zu leben, wir werden herausgefordert. Und vielleicht, wenn dieses Zeichen kommt und dann wird gescannt und du hast dieses Zeichen, diesen Chip oder was es auch immer ist, mir ist egal, was es ist, dann kannst du weder kaufen noch verkaufen. Das geht also das Geschäftsleben. Kaufen und verkaufen. Du wirst in kein Büro mehr reingelassen, du bist gefährlich, du kannst jemanden anstecken, du wirst in kein Amt reingelassen, plötzlich kannst du keine Geschäfte mehr tätigen. Und dann stellt sich heraus, wer ist echt und wer glaubt und wer vertraut und so weiter. Und ich sage, wir können mitmachen, wir können sagen, ja, ist es egal, aber du verlierst alles. Lot in Sodom hat alles verloren, als er darunter pilgerte, und hat nur sein nacktes Leben gerettet. Wer diese Impfung nicht hat, der wird aussortiert. Das erlebe ich also aus vielen Briefen, was ich bekomme und so weiter. Vor allem gerade in Amerika, ein ganzer Staat hat ein Gesetz erlassen, dass alle sich impfen sollen. Du wirst nicht mehr zugelassen, dein Beruf womöglich, deine Arbeitsstelle. In Mexiko, wir kennen Lee Crow hier, als sie hier war, als damals die Schweinegrippe war, der Staat hat alles verboten, sogar Gottesdienste wurden verboten. Und glücklicherweise haben sie Fernsehgottesdienste gehabt, dann konnten sie die Leute per Fernsehen erreichen. Wir können die Leute per Internet erreichen. Aber du siehst also, wie massiv der Feind ist, hat einfach verboten, keine, und sie schrieb, also bei uns ist niemand krank an der Schweinsgrippe. Das ist alles nur Hysterie, alles nur aufgebauscht und da laufen sie alles mit Mundschutz rum. Die Angst. Die Angst ist schlimmer als die Krankheit selbst. Als damals AIDS ausbrach, ganz neu, ich kannte AIDS da noch nicht, wusste gar nicht, was AIDS ist. Als ich zum ersten Mal mit einem AIDS-Kranken betete, habe ich gedacht, die Welt geht für mich unter. Also eine Katastrophe. Aber dann habe ich einen Witz ausgebaut oder eine Geschichte aus Tausend einer Nacht umgemodelt. Und diese Geschichte war die, da geht die Pest auf Richtung Bagdad zu und dann begegnet der Fürst von Bagdad und sagt, Pest, wo gehst du hin? Und dann sagt die Pest, ich gehe nach Bagdad. Ja, was wirst du dort machen? Ich werde 10.000 Leute töten. Oh, sagt er, das ist furchtbar. Aber abgemacht, darf bitte keinen mehr töten als 10.000. Und das passierte dann so, die Pest ging nach Bagdad und hat ihr Unwesen getrieben. Und dann kommt dieser König, dieser Scheich wieder zurück und dann sagt er, und begegnet wieder fast auf der gleichen Stelle der Pest und sagt, Pest, was höre ich im fremden Land? Du hast nicht 10.000 umgebracht, sondern 100.000. Du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten. Dann sagt die Pest, ich habe genau gezählt, ich habe exakt 10.000 getötet. Aber die anderen sind aus Angst vor der Pest gestorben. Und genau das ist es. Aus Angst. Angst macht die Leute krank. Und deshalb, wir müssen, wenn wir löse deine Vergangenheit, löse dich von der Angst, von den ganzen Ängsten. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt wirst du immer Angst haben. Und wir sind in der Welt immer bedroht. Unser Körper ist immer von Bazillen und Bakterien und Viren und was weiß ich, alles bedroht. Wir sind ständig bedroht. Wenn du wüsstest, in was für einer feindlichen Umwelt du lebst. Aber die Angst ist es, was einen ruiniert. 90.000 sterben vor der Angst. Schwaches Immunsystem. Aber man muss vorstellen, sie werden weder kaufen noch verkaufen können, keinen Bus einsteigen dürfen, weil du gefährlich bist, du bist nicht geimpft. Aber es geht noch um viel mehr, es geht nicht um die Impfung für mich, sondern du trägst keinen Chip. Du kannst nicht geortet werden. Du kannst nicht kontrolliert werden. Und dann wirst du als Terrorist, als Ausländer behandelt und wirst keine Rechte haben, deine Kollegen werden dich meiden. Oder so wie diese Schwester, die jetzt schrieb, diese Zahnarzthelferin, ich weiß gar nicht, was sie machen muss, bete für mich. Du wirst in dein Büro nicht reingelassen. Leute, wir gehen einer schwierigen Zeit entgegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt schon lernen, uns nicht der Welt gleichzustellen. Dass wir jetzt schon lernen, anders zu sein, anders zu benehmen, anders zu leben. Jesus sagte, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir sollten vielmehr unseren Glauben auf Jesus setzen und nicht, was die Menschen sagen. Und ich habe dabei versucht, rauszukriegen, Offenbarung 13, und da heißt es, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Es wird also nur das Geschäftsleben betreffen, Berufsleben betreffen, Arbeitsleben betreffen, kaufen und verkaufen, den Handel betreffen. Alles andere, weißt du, dass du musst lernen, auch mal ohne den Menschen auszukommen, ohne Kapital, ohne dass du Leuten nachläufst oder dass du deine Freunde suchst. Und es kann durchaus passieren, dass es verboten wird, zu predigen, weil du nicht geimpft bist, oder zu beten oder jemand die Hände aufzulegen, weil du nicht geimpft bist. Kann alles noch kommen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Aber die Frage ist, wirst du dich diesem Diktat unterordnen, dem Staatsdiktat, oder bist du so ein Dickköpfig, dass du sagst, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und wir müssen lernen, dass wir uns abnabeln von der Gesellschaft, von dem ganzen weltlichen System, dass wir sagen, lieber hoher Priester, kannst mir einen Buckel runterrutschen. Ich werde das tun, was Gott mir gesagt hat. Und damals mussten Petrus und Johannes, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die haben sich nicht unterkriegen lassen, Und die waren ins Gefängnis, die waren Terroristen. Du musst dir vorstellen, Apostel als Terroristen im Gefängnis. Der eine wurde schon umgebracht. Und wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen, aber wir müssen lernen, standfest zu bleiben. Überzeugt sein von unserem Gott, von unserem Glauben, vom Heiligen Geist, voll Heiligen Geistes. Und wir müssen wissen, wo wir hingehören. Als Petrus rauskam aus dem Gefängnis, durch die Gnade Gottes, er ging gleich zu den Seinigen. Wo sind die Deinigen? Die Ihrigen. Das sind interessante Wendungen bei Martin Luther. Wo sind sie? So wie du glaubst, so lebst du. So wie es deiner Seele geht, so geht es dir wirklich. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt schon lernst, aus Babylon, aus dem ganzen Durcheinander, dem ganzen wirren Zeug rauszugehen und anfängst, mit Gott zu wandeln, sauber anfängst zu leben. Geschwister, es wird sich rausstellen, ob einer sauber lebt oder nicht. Du kannst Leuten viel vormachen, der Grippe kannst nichts vormachen, der Krankheit kannst nichts vormachen. Wenn du nicht anständig lebst, wirst du deinen Preis bezahlen. Und deshalb ist es so wichtig, geht aus von ihr. Abraham musste raus aus Ur in Chaldea, aus seinem ganzen System, aus seiner Umgebung. Er musste als Gelöster was Neues anfangen, flexibel sein. Er musste von der ganzen Gesellschaft damals Abstand bekommen. Und je weiter er davon war, desto näher kam er zu Gott. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du zuerst mal löst, wo du herkommst. In der Bibel haben wir von einem Mann, dem sogar der Abraham den Zehnten brachte, Melchisedek. Er war ohne Vater und ohne Mutter. Natürlich, sowas gibt es nicht. Aber geistlich war er ohne Vater und ohne Mutter, ohne Stammbaum, ohne Herkunft. Und der war ein Diener Gottes, ein Priester Gottes in Jerusalem. Das war der erste Fürst in Jerusalem. Er war ohne Vater und ohne Mutter. Eine Mutter hat mir geschrieben, ja, Pastor, was muss ich machen, wenn sich mein Kind impfen lässt? Wie kann ich das verhindern? Das Einzige, was ich kann, ist beten. Jeder muss selbst entscheiden und wir werden selbst, jeder Einzelne für sich in diese Zwickmühle gebracht, wie du dich entscheidest. Und es ist wichtig, dass du richtig entscheidest. In den Apokryphen, im Makkabäerbuch, da ist eine interessante, nette Geschichte. Ich habe die zuerst mal gelesen und es ist eine tapfere Geschichte. Da ist eine Frau, eine Mutter, die hat 7 Söhne. Und Antiochos Epiphanes, der opfert ein Schwein und er sollte an diesem Opfer teilnehmen. Könnt ihr selber in eurer Bibel nachlesen, eine alte Geschichte im Judentum überliefert. Und er soll Gott verfluchen und Gott absagen. Der Älteste vor den Augen der Mutter. Und so weiter, wird einer nach dem anderen alle diese 7 Jungs abgeschlachtet und willst du jetzt deinen Gott absagen? Und sogar der Jüngste, und er sagt, Mutti, ich werde nicht absagen, ich werde festbleiben, ich bleibe tapfer, ich sag nicht ab. Vor den Augen der Mutter. Und vielleicht passiert und erleben wir auch so etwas in unseren Tagen, dass vor unseren Augen unsere Kinder uns geraubt werden, aber die werden tapfer sein. Und wie werden Menschen in der Endzeit gerettet? Keine Sorge, Johannes sieht eine große Schar, die niemand zählen kann. Und er fragt, wo kommen diese her? Die sind ja nicht bei der Gemeinde, die sind nicht Christen, die sind vielleicht nicht einmal getauft, wo kommen sie her? Eine große Schar, die nicht einmal zu den Überwindern gehört, wo kommen diese her? Wir als Apostel und Urgemeinde und so weiter, wir sind die Erlösten, wir tragen Kronen auf unserem Haupt, aber diese haben nur Palmen und weiße Kleider. Wo kommen diese her? Liest die Offenbarung, da steckt unheimlich viel Sprengstoff drin. Und dann sagt ein Engel, eine Stimme, sagt, diese kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht in ihrem Zeugnis, indem sie gesagt haben, nein, 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 da machen wir nicht mit. Und wir sind jetzt herausgefordert, mittendrin, sie, entweder sagen wir ja oder wir sagen nein. Du hast 2 Möglichkeiten. Und es wird immer enger, die Masche, dieses Netz wird immer enger. Aber löst dich, jetzt hast du noch Zeit, das zu lernen. In 1. Petrus 1, Vers 18 sagt der Apostel, und er muss ja auch wissen, und sie verließen sofort ihre Netze, die Apostel. Sofort, der Herr sagt, kommt und folgt mir nach, und die sprangen auf und sind mit Jesus mitgerannt. Würdest du das machen? Du kennst Jesus noch gar nicht. Der hat sich noch gar nicht offenbart. Der kommt nur und sagt, Petrus, komm, folge mir nach. Johannes, folge mir nach. Andreas, folge mir nach. Nathanael, folge mir nach. Der hat noch kein Wunder, noch kein Zeichen gewirkt, noch kein Todes auferstanden, noch, die Ältesten haben noch nicht angekündigt, dass er der Messias ist. Niemand sagt, dass er Messias ist. Aber wärst du bereit, zu einem Wanderprediger Jesus von Nazareth nachzufolgen? Damals, sogar heute haben die meisten noch Schwierigkeiten, Jesus nachzufolgen, wo sie schon alles über Jesus wissen und den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist ihnen Jesus erklärt hat. Aber du siehst, der erste Schritt war, kommt her zu mir, sich rauszulösen und dann bei Jesus 3 Jahre lang mit dabei zu sein und nicht zu wissen, wo er wohnt. Ja, wo wohnst du? Ja, leider kann ich dir nicht sagen. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber ich weiß es nicht. Mal da, mal dort. Wärst du bereit, seinem Vagabunden auf den Leim zu gehen? Und das war Glaube, das war Nachfolge damals. Und genau das Gleiche ist, du weißt nicht, wohin. Sogar als er geboren wurde, Jesus selbst hat nicht einmal einen Platz in der Herberge gehabt. So, Petrus, und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, von eurem eitlen Wandeln nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr seid erlöst durch das Blut Jesu Christi. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und ältere Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich zu verändern. Aber ich möchte auch älteren Menschen zurufen, es ist eure Stunde. Es ist eure Stunde. Wir müssen alle uns verändern. Abraham war auch nicht mehr der Jüngste, als er sich rufen ließ aus Ur in Chaldea. Gott ruft junge Leute und Gott ruft alte Leute. Und dann sich zu verlassen, wir sind erlöst durch das Blut des Lammes, von unserer väterlichen Lebensweise, vom geerbten Verhalten. Und du hast eine ganze Menge. Manchmal hört man so, wenn ich Leute reden höre, ganz Mutter, ganz Vater, ganz Oma, ganz Opa. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du ganz schnell auf die Knie gehen. Mit dir stimmt was nicht. Du bist nicht ganz Opa und nicht ganz Oma und nicht ganz Mutter und nicht ganz Vater. Du bist du oder solltest du sein. Und du solltest deine eigene Identität erfahren und erleben. In dir wohnt ein Dämon. Opa-Dämon oder Oma-Dämon, Mama-Dämon oder Vater-Dämon. Ich sage das jetzt mal so krass. Dieses anerzogene Verhalten, dressierte Verhalten oder eingefleischte Verhalten, was es auch immer ist, dieses menschliche Verhalten, ganz Mutter, ganz Vater. Und ich sage dir, diese Menschen, die so sind, haben Verhaltensstörungen in aller Liebe, weil sie etwas übernommen haben und die benehmen sich komisch. Das ist eigentlich nicht ihre Art und sie selbst fühlen sich auch nicht in ihrer Haut wohl, weil sie ganz Mutter, ganz Vater sind oder ganz Oma, ganz Opa oder Uropa, wir können noch ein Stückchen weitergehen. Es ist ein Geist, die sie zu einem einzigartigen oder ungewöhnlichen Handeln veranlasst sind. Sie kommen sich komisch vor und ihre ganze Umgebung kommen sich komisch vor. Und sie merken sie selbst. Wir sind erlöst vom väterlichen Wandel, von den Mächten der Finsternis. Und weißt du, die Mächte der Finsternis spielen am liebsten auf deinem Nervensystem. Dein Nervenkostüm. Und sie haben auf deine Nerven abgesehen. Die Dämonen, die unreinen Geister. Dämonen sitzen meistens oder fast ausschließlich auf dem Nervensystem. So, entweder bist du ganz nah am Wasser gebaut oder ein Dickkopf, Jezorn gehört auch dazu. Du nimmst nicht nur den geerbten Fluch, was sie mit okkulten Sachen getrieben haben, das auch, aber letztendlich die ganzen Gewohnheiten deiner Eltern. Gott will dich als dich erziehen, so wie du bist. Die Dämonen haben ihre Behausung verlassen und suchen jetzt, wo sie bleiben könnten und sie möchten am liebsten bei Menschen bleiben, die man schon kennt, die er kennt. Diese Menschen, die sich komisch benehmen, so eigenartig, auch eigenbrötlich, diese eigenartigen Menschen, die sind oft eigenartig geworden nach dem Tod von irgendjemand, eines lieben Menschen, den sie gepflegt haben, den sie begleitet haben, für die sie vielleicht auch aufgeopfert haben. Und jetzt übernehmen sie das Geistige, nicht nur das materielle Erbe, sondern auch das geistige und seelische Erbe. Gott will dich davon erlösen. In 2. Mose 34, Vers 7, Gott sucht die Missetat der Väter heim bei Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Die Missetaten, die Fehler, diese Eigenarten, diese Rebellion gegen Gott, da ist nicht nur Hokuspokus und irgendwie Verwünschungen und Flüche und Götzendienst, nein, einfach die Missetaten, das, was der Vater an Eigensinn hatte, an Bitterkeit, an Verletzung hatte, all das vererbt sich bis ins dritte und vierte Glied. Es ist so eine richtige Kettenreaktion dann und das vermehrt sich. Viele Gläubige sagen, ja, Jesus hat über alles den Sieg errungen. Es ist wahr. Jesus hat den Sieg über alles errungen, aber es stimmt auch, dass der Sieg angewendet werden muss. Der hat den Sieg errungen, aber jetzt, du weißt es. Ich bin so ein komischer Mensch und mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin so eigenartig. Ich benehme mich wie mein Vater oder wie meine Mutter oder wie mein Opa, wie meine Oma. Egal, welche Gewohnheiten das auch sein mögen. Und sie wenden nicht den Sieg Jesu in diese Bereiche an. Sie haben noch nie angewandt. Die meisten tun es nicht. Die meisten Christen, die denken, der Heiland hat schon alles getan. Alles erledigt auf Golgatha. Nein, wir führen den guten Kampf des Glaubens. Und wir werden tagtäglich angegangen von diesen Mächten. Der alte Vater, die alte Mutter, der alte Adam, der alte Eva, die wollen durch. In uns steckt eine ganze Gesellschaft, die ganze Generation von Adam bis zu dir. Steckt alles drin. Ich bin im Deutschen Museum in München und da sind so verschiedene Spiegels. Gehe da rein und mich haut es fast um. Ich gehe rein und aus mir guckt Adolf Hitler raus. Weißt du, das war so Botschaft war, in jedem steckt ein Adolf Hitler drin. Eine Bestie. Weißt du, mein Gesicht hat gestimmt, aber das war nicht ganz mein Gesicht. Irgendwie haben wir das der Künstler so schön hingekriegt, dass in dir steckt ein Teufel drin. Du musst dich nur im Spiegel gucken, richtig angucken. Und das ist halt Generationen von Adam und Eva. Da steckt ein Stalin drin, ein Mao Zedong drin, ein Nero. Da steckt alles. Alle diese Bosheiten und Bösewichte, die stecken alle in uns drin. In unsere menschliche Gene. Und wir müssen davon erlöst werden. Natürlich stecken in uns auch Heilige. Franz von Assisi manchmal und Mutter Teresa. Aber Leute sagen, ich habe mich taufen lassen. Oder das und das und das und das. Aber der Sieg muss angewandt werden. Einmal getauft, einmal bekehrt. Reicht nicht. Es reicht nicht aus, nur Hörer zu sein. Wir müssen Anwender sein. Was nützt die beste Medizin, wenn die nicht eingenommen wird? Darum, der Feind kann in unserem Leben manchmal nur deshalb so wütend und so viel Schaden anrichten, weil da noch verborgene Bindungen nach hinten irgendwo sind. Unser Rücken ist nicht ganz frei. Alte Bindungen, und da spielt der Teufel Klavier dann auf unseren Nerven. Da geht der Gaul durch, wir regen uns auf, sind gleich gereizt, sind gleich auf 180. Am äußeren Menschen merkst du vielleicht gar nichts, da ist alles okay, Kind Gottes. Aber der innere Mensch, der ist noch gebunden. Innerlich sind wir noch nicht angewachsen an Jesus Christus. Innerlich sind wir noch nicht verwurzelt im Heiligen Geist. Da lebt immer noch der alte Teufel in uns weiter. Die Geister der Vorfahren, die Flüche der Vorfahren, die Sünden der Vorfahren, die Krankheiten der Vorfahren weiter. Und du kannst fast feststellen, weißt du, ob das oder dein Zusammenhang ist oder nicht, die Krankheiten von deiner toten Oma, plötzlich kommen sie bei dir nach einem halben Jahr raus. Oder vom Opa oder was es auch ist. Du lebst die väterliche Weise weiter. Die Hölle lebst du weiter aus. Die Probleme, die sie hatten, lebst du voll aus? Bist du schon erlöst von der väterlichen Lebensweise? Also löse dich von deiner Vergangenheit, das ist meine Botschaft. Bist du erlöst von den Sünden deiner Vorfahren, die Übelkeiten? Erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Gebet, das wir tagtäglich beten sollten. Hat der Heilige Geist dich schon befreit vom negativen Denken, Pessimismus? Wenn deine Vorfahren Gräuelsünden betrieben haben, Nazis, Kommunisten waren, sich an Juden versündigt haben, andere Menschen verraten, ausgeliefert, gefoltert, Zigeuner gehasst, Schwule gehasst, welche auch immer gehasst, also mit Hass gelebt haben, oder die Polen gehasst, die Russen gehasst, die Amerikaner gehasst. Du kannst ja alle möglichen Leute hassen, die Neger gehasst, die Weißen gehasst. Da ist so viel Hass unter den Völkern und den Menschen hin und her. Das ist ein Geist, was sich weiter vererbt. Atheisten oder Spötter oder Säufer, wenn sie waren, oder spielsüchtig wie Kartenspiel und Schach. Du musst dich nicht wundern, dass dann deine Enkel computersüchtig sind, spielsüchtig sind, wenn die anderen Kartenspiel gespielt haben, bis drei Tage durchgespielt haben, drei Nächte durchgespielt haben. Gott hat lächelt, er weiß, was das sein kann. Streitsüchtig oder andere Süchte, zänkisch. Wenn deine Vorfahren das waren, oder spaltnerisch, Schwätzer oder andere Untugend gehabt haben, oder Sex besessen, Ehebrecher, Hurer, Betrüger oder Vergewaltiger, wenn das deine Vorfahren waren, das steckt drin. Du siehst also die sexuelle Sünde, die, ich nehme nur die sexuelle Sünde beim David. David ist gefallen in seine Sex. Da war eine Hure Rahab drin, da war die Ruth drin, diese Moabiterin und so weiter. Und das kommt durch. Immer die 10. Generation. Bis ins 3. und 4. Glied steht drin, will ich die Sünden. Aber wir haben viele Sachen, die noch viel weiter zurückliegen. Und erst die 11. Generation darf wieder ins Heiligtum gehen, nach dem, was die Bibel lehrt im Alten Testament. Gott sei Dank, dass wir das nicht dort sind. Aber rein menschlich, wenn kein Wunder geschieht, geht es immer 10 Generationen, ist die Hölle los. Und dann siehst du, was dann der Sohn von Salomo war, der hat gleich 900 Weiber gehabt. Das mit einer nicht ausgekommen, auch nicht mit 4. Oder wenn deine Vorfahren unfähig waren, die Familie zu versorgen, gewalttätig oder jähzornig, der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Denk drüber nach. Diese Dämonen leben die Menschen und arbeiten da. Und es wirkt sich meistens oft in das andere Gegenteil, ins andere Extrem, damit es nicht so arg auffällt. Manche wundern sich, warum sie faul und passiv sind, warum sie nichts zustande bringen, wundern sich und so weiter. Vielleicht waren deine Vorfahren habgierig und geizig. Das kann durchaus möglich sein. Ich werde die Sünden der Väter heimsuchen bis ins 3. und 4. Glied. Vielleicht waren sie habgierig und geizig und Blut klebt an ihren Händen. Und das schlägt bei den Nachkommen in Faulheit, Müdigkeit, Trägheit, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit, in Verlust von und Arbeitslosigkeit und Armut. Aber auch, wenn die Eltern sparen mussten. Weißt du, viele Menschen können für vieles nichts. Niemand kann etwas. Aber wir können von allem erlöst werden. Deshalb sagt uns die Bibel, lasst euch erlösen von diesem verderbten, von dieser verderbten Lebensweise. Vielleicht mussten deine Eltern sparen, hungern, hatten nichts zu essen oder anzuziehen, Flüchtlinge etc. Und die Dämonen wirken dann bei den Nachkommen als Raffer weiter. Die wollen immer haben, 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 haben. Oder Fresser und Säufer. Leute, die periodisch zu Flasche greifen müssen, sie haben auch noch einen Dämon, genauso wie Jähzornige. Weißt du, das tut mir so leid, aber zuerst mal explodiert und dieser Jähzorn, das ist alles Besessenheit. Ich habe vor kurzem, gar nicht so lange Zeit, jemanden in der Seelsorge gehabt, einen Fall. Und die Tochter hat immer von Zeit zu Zeit Saufanfälle, richtige Saufanfälle gehabt. Und ich habe mir gefragt und dann sage ich, sag mal, wo kommst du her? Und kein Wunder, ihr Vater war Gastwirt. Und die Tochter eines Gastwirts. Und da war ein Dämon in der Familie. Saufdämon. Andere haben ihr Geld versoffen im Gasthaus. Und das erbt sich weiter. Der Vater der lebt nicht mehr. Aber die Tochter von Zeit zu Zeit überfällt dieser Dämon und ist ein liebes Gotteskind in der Regel sonst. Nicht von hier. Keine Sorge. Aber die Dämonen, die kommen zurück von Zeit zu Zeit. Das verstärkt sich unter Umständen sogar. Und wir wundern uns über manche Perversitäten und vieles andere. Das sind die Wurzeln, die dann treiben. Du kannst einen Baum absägen, plötzlich vom Baum und Stamm ist nichts mehr da, aber dann die Wurzeln treiben. Die Sünden der Väter, der Vorfahren. Und der Teufel belügt die Frommen und so weiter und sagt, ach, das alles ist unter das Blut. Christus hat alles getan. Nein, wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Wir müssen tagtäglich angehen und sagen, nein, 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 nein. Der Teufel belügt die Frommen, diese Dämonen, sie leben in Nachkommen weiter. Wenn wir da nicht erlöst werden von der väterlichen Lebensweise, Petrus predigt von der väterlichen Lebensweise, vom alten Leben, denn der Teufel will dieses gewohnte Gebiet nicht verlassen, die wollen dich, die Dämonen, nicht verlassen. Und ich denke nur, die Kananiter, Israel ist uns das beste Beispiel, das abschreckende Beispiel natürlich, die Kananiter, Die Israeliten haben die Kanaaniter nicht komplett vertrieben und die kamen immer wieder hoch und Israel fiel immer wieder im Baalkult zurück. Dieser Baalkult, dieser Götzendienst lebte in Israel immer wieder auf, weil sie nicht radikal waren, weil sie nicht radikal die Kanaaniter vertrieben haben, weil sie Kompromisse gemacht haben. Die Geister der Vorfahren, was da im Land waren, diese alten Kanaaniter, lebte immer wieder auf, bemächtigte sich ihrer, fiel über das Volk Gottes her. Und der Teufel belügt die Frommen. Du sagst ja, du bist ja wiedergeboren. Du bist ja im verheißenen Land. Das stimmt. Aber du bist nicht vollkommen geheiligt. Deshalb sagt die Bibel, jagt nach der Heiligung. Wie kann ein Wiedergeborener dämonisch besessen sein? Das ist doch unmöglich, sagen viele Fromme. Aber es ist möglich, das sehe ich. Denn die meisten Gläubigen haben damit die größten Probleme. Die werden damit nicht fertig. Es ist eine Lüge Satans, um die Gläubigen in die Hölle zu bringen. Du bist wiedergeboren, bist geisterfüllt, bist getauft. Wir müssen die Untugenden ablegen, sagt die Bibel. Vom Vater, Großvater, Großmutter und auch das, was du selbst dir angeeignet hast. Du kannst schon Jahrhunderte im Kanaan leben, wie die Israeliten, Richter 11, Vers 26. Und sie trieben den gleichen Götzendienst, wie die Kanaaniter früher, vor Jahrhunderten getrieben haben. Du kannst Jahrhunderte schon im gelobten Land leben. Richter Kapitel 10, Vers 6. Die Kinder Israel taten Übel vor dem Herrn und dienten dem Baalim und der Ashtaroth und den Göttern von Syrien und den Göttern von Sidon. Sie dienten diesen Götzen, den Göttern von Moab und den Göttern von Ammon. Alles diese alten Götter von früher. Den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Und da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter der Hand der Philister und der Kinder Ammons. Du siehst, also sie haben nicht in ihren Herzen, äußerlich war vielleicht alles in Ordnung, aber die Götter haben sie nicht ausgerottet in ihren Herzen. Wie dienen die Völker? Wie haben die früher gedient? Wir müssen mal ein Museum aufmachen, Archäologie. Und schon den Sachen nachzugehen, bringt dich ins Teufelsküche. Löse dich von der Vergangenheit. Gott wollte, dass du nicht an früher denkst. Du sollst an morgen und übermorgen denken und nicht an früher. Wir sind erlöst von der väterlichen Lebensweise, von den alten Götzen, die da das Land mal regiert haben. Wie wird man diese 10 Geistern los, diese Philister und Amoriter? Philister sind das Volk in der Niederung und Amoriter, die auf den Bergen wohnen, also beide Extreme. Und Paulus sagt, Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen des Guten finde ich nicht. Und dann im Vers 25, Römer 7, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, der mich fähig macht, der mich befähigt, ein anderes Leben zu leben. Und der mir hilft, alle diese alten Kanaaniter auszurotten. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wirklich, wenn wir anfangen, mit Gott zu leben, eine radikale Sache mit unserem Leben machen. Alle Brücken abzubrechen. Sonst kommst du nicht weiter. Wenn du die Brücke nicht abbrichst, Hadrian, als er Britannien erreichte, hat er etwas getan, was seine Armee geschockt hat. Als die rüberfuhr über den Kanal und die andere Seite erreichten, hat er einen Auftrag gegeben, alle Schiffe anzuzünden. Kein Schiff darf mehr zurückkommen und es gibt kein Zurückkommen für uns, es gibt nur noch ein Vorwärts. Hadrian hätte nie Britannien erobert und erreicht, wenn er nicht radikal alle Schiffe in Brand gesteckt hätte. Die Frage ist, hast du alle Schiffe deines Lebens, die dich rübergebracht haben, die dir das Leben gegeben haben, die vielleicht sogar segensreich für dich waren? Es kann sein, dass in einem Moment etwas segensreich war, aber dann du baust darauf, verlässt dich, das wird zum Götzendienst für dich. Meine Kirche, mein Pastor, meine Religion. Und dann hängst du mehr an diese Sachen oder meine Bibel. Und ich komme nochmals, das schockiere ich die Leute. Meine Bibel. Wir sollen nicht an die Bibel glauben, sondern an Gott der Bibel, der sich da drin offenbart. Aber die meisten Gläubige sind bibelgläubig, aber nicht gottgläubig. Die Bibel sagt, der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Und wir sollten aufwachen, unsere Bibel. Und jemand sagt, ich lese nur Martin Luther, weil das richtig offenbarte Wort Gottes ist. Das ist auch nur Übersetzung. Und vor Luther gab es schon 28 andere Bibelübersetzungen. Aber ich lese nur Luther, meine Bibel. Ja, bitteschön. Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Löst dich auch von Martin Luther. Die Evangelischen müssen von Martin Luther erlöst werden. Der junge Martin Luther, okay, aber der alte, ich möchte mit dem nichts zu tun haben, da sogar die Juden ertränken lassen. Nicht die Juden, die Wiedertäufer. Und die Juden natürlich auch. Er war gegen die Juden ja auch. Und zwar ganz massiv. Verfolgte Juden. Und Hitler hat sich sogar auf Martin Luther berufen. Und wir tun nichts anderes, als unser Martin wollte. Also der junge Luther und der alte Luther. Du musst dich sogar vom Luthertum lösen. Und die Bibel sagt, ihr sollt niemand nennen Vater, denn nur einer ist euer Vater im Himmel. Auch nicht der heilige Vater in Rom. Gott ist dein Vater und will dein Vater werden. Also es ist schon eine radikale Sache, der christliche Glaube, der wahre Glaube. Natürlich kannst du einen toten Glauben haben, aber dafür kannst du nichts kaufen. Ich gehe weiter, Kolosser Kapitel 2, Vers 15 wollte ich lesen. Er hat unsere Sünden öffentlich zur Schau getragen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und er ist, der uns richtig frei machen kann. Und wenn er befreit, der ist richtig befreit. Und er ist dann frei von aller Lästergedanken, von aller Perversität, von dem ganzen aggressiven Verhalten, diesen väterlichen Lebensweise. Nein, 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 wir Bayern, wir Schwaben, wir Preußen. Wenn du nicht erlöst wirst, gehst du Elend selbst zugrunde und gibst dieses Elend der nächsten Generation weiter. Du gibst die Süchte der nächsten Generation weiter. Du gibst sogar die Krankheiten der nächsten Generation weiter. Die Bindungen. Oft sorgt Gott dafür, und bitte versteht mich richtig, ich bringe euch die Geheimnisse des geistlichen Lebens bei und vermittle es. Und versteht mich richtig, was ich sage. Und Gott sorgt manchmal, dass Menschen, die nicht erlöst werden, dass sie keine Nachkommen haben. Aus ganz bestimmten Gründen, damit sie das nicht mehr weitergeben. Dass es abgebrochen wird, diese ungesegnete Linie. Meistens sind es die 10. Generation und dann fängt Gott was ganz Neues an. Wir wundern uns manchmal, warum die keine Kinder haben und keine Kinder kriegen können und aus welchem Grund auch immer. Gott kann vergeben, Gott kann ändern und deshalb, es liegt an uns. Es liegt nicht an Gott und es liegt nicht am Teufel, diese Veränderung, es liegt an uns. Bin ich bereit, mein Leben zu verändern? Wir sind also nicht mit vergänglichem Gold und Silber erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi, des Sohnes Gottes. Und Paulus sagt, Epheser 1, Vers 7, an welchem wir Erlösung haben und die Vergebung der Sünden. Also praktisch, wir haben Vergebung, ist, ich löse mich von der Vergangenheit. Ich löse mich von all dem, was ich falsch gemacht habe, was andere an mir falsch gemacht haben. Ich nehme den ganzen Ballast, den ganzen Shit nicht mit. Ich bin erlöst. Du brauchst die Vergebung, damit du weiterkommst. Vergebung Gottes, aber auch, dass du vergibst. Löse dich von deinen Verletzungen, die dir anderen hinzugefügt haben. Und sogar der Heiligste muss vergeben. Unser Herr Jesus Christus muss sogar am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Heiligste muss vergeben, Vater, vergib ihnen. Und du kannst nicht weiterkommen. Und wir wundern uns manchmal, warum mancher nicht gerettet wird, weil du dem nicht vergibst. Das ist hart. Da kann nicht gerettet werden. Der geht schnurstracks in der Hölle. Gott wird ihn retten, Gott wird ihn erreichen. Aber du bist ein Hindernis, damit er nicht gerettet wird. Saul von Tarsus wäre nie gläubig geworden, glaube ich, wenn nicht Stephanus, den er steinigen ließ, umbringen ließ, ermorden ließ, wenn der nicht gebetet hat, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und das war der Auslöser. Danach beginnt die Aktion, Rettungsaktion Gottes für Saul von Tarsus, nachdem er Stephanus gebetet hat, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Ganz besonders Saul von Tarsus, diesem jungen Pharisäer. Behalte ihnen ihre Sünde nicht. Du solltest deinen Brüdern, Schwestern, ich meine jetzt nicht in der Gemeinde, sondern in der Familie, du solltest ihnen vergeben. Dann werden sie viel schneller zum Heiland kommen. Vergib all das Böse, Heiland, und ich vergebe ihnen. Und ich will mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Vergib ihnen. Und du wirst sehen, wie schnell sich deine Verwandten sich bekehren. Wir sollen feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln, auf unsere Lieben. Und du wirst mit deinen Lieben doch einmal im Himmel zusammen singen, jubeln und tanzen und jubilieren. Du wirst sie dort sehen. Und deshalb vergib. Wenn du nicht vergibst, und ich sage dir noch eins, du kommst in die Folterkammer von der Bibel und dieser Folterknecht, dieser Schalksknecht. Wenn wir nicht vergeben, wir kommen in den Schraubzwinge und wundern uns, oh, Hilfe, warum gerade mir, warum gerade ich? Ich muss so viel leiden, ich habe so große Trübsal, ich habe so viele Probleme, ich blicke nicht mehr durch. Oh, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin elend, ich bin arm. Das ist alles Folterkammer. So schreibt man in der Folterkammer. So geht es in der Folterkammer zu. Wenn du gefoltert wirst, vergib. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen. Sei großzügig und Gott wird zu dir auch großzügig sein. Weißt du, wenn du nicht vergibst, kannst du auch nicht erlöst werden. Vergib und es wird dir vergeben werden. Wir sind ein Sklave der Vergangenheit. Und wir sollen uns davon lösen und uns auch manches Negative einstecken können. Im Altertum, in der Antike war es so, ein Sklave war immer frei, wenn er eine Ohrfeige bekam von seinem Chef. Deshalb heißt es in der Bibel, wenn dich jemand auf eine Backe haut, biete auch gleich die andere an, damit du so richtig rauskommst, sogar noch Trinkgeld bekommst. Wenn sein Herr ihn schlug, das heißt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, hau ab, verschwinde, weg mit dir. Und er war frei, konnte gehen, was er macht, und konnte machen, was er wollte. So wie es im Islam, wie eine Ehescheidung vor sich geht, der Mann muss nur sagen dreimal, ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht, und dann ist die Scheidung vollzogen. Nach der Scharia. Das ist also dieses orientalische Recht, also Ohrfeige und du bist frei. Und deshalb, wenn du manchmal solche negative Dinge einstecken musst, danke Gott, danke Gott. Leb nicht in deiner Vergangenheit, der hat mich geschlagen. Der hat mich gebissen, der hat mir gekratzt, der hat mich über den Tisch gezogen. Wir müssen an Seele, Geist und Leib erlöst werden. Deine Seele, okay, dein Geist auch okay, aber das Problem mit dem Leib. Unsere Nerven, unsere Fantasie, unsere Biografie, unsere Abstammung, unsere Erinnerung, da brauchen wir Erlösung. Daniel Kapitel 9 ist eine interessante Passage von Vers 3. Und wie werde ich erlöst? Die meisten Leute nehmen das nicht an, die denken, Gott vergib mir meine Sünden. Aber dein Problem sind nicht deine Sünden. Du bist nicht verloren wegen deinen Sünden, sondern du bist verloren wegen der Sünde von Adam und Eva, deine Großeltern. Deshalb sitzt du in der Patsche. Deshalb hast du Probleme, nicht wegen deiner Sünden. Deine Sünden sind nur zusätzlich. Aber Daniel Kapitel 9, ich las dort, heißt es von Daniel, von Vers 3, ich las dort, dass der Herr den Propheten Jeremia angekündigt hat, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Da flehte ich zum Herrn, meinem Gott, und fastete, zog Trauergewand an und ein Sacktuch an und streute Asche auf meinem Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes, also nicht meine Schuld, da hat er keinen Fehler gemacht, sondern die Schuld unseres Volkes, also der Juden damals, was sie getan haben, Götzendienst etc. Ach Herr, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade an denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt, praktisch wir alle, wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen. Was du wolltest, war uns gleichgültig, unseren Vorfahren natürlich. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen, gar nicht auf dich gehört und geachtet. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Weißt du, wenn du anfängst zu beten und wie werden wir erlöst von väterlicher Lebensweise? Oh, meine Familie hat so eine große Schuld auf sich geladen. Bekenn deine Schuld. Nicht nur deine, sondern die Schuld deiner Familie. In Frankfurt-Oder haben wir einen Fall gehabt, da jeder Junge, wo eine Mutter, die mehrere Kinder geboren hatte, aber Mädels sind zur Welt gekommen, gut, aber die Jungs haben sich alles stranguliert im Mutterleib, Totgeburten. Und während wir so beteten, zeigte mir Gott einen Sarg, einen alten Marmorsarg aus dem 17. Jahrhundert irgendwie so im Gebet. Ich sage, sag mal, weil das Kind, ihr Enkel sollte zur Welt kommen und es war lag Schieflage im Mutterleib und so weiter. Es war also auf Leben und Tod. Und anscheinend ist auch sogar auch stranguliert, war ein Junge. Also war beim Enkel großes Problem und wir beteten für die Familie, für den Enkel. Und dann zeigt mir Gott einen großen, riesigen Sarg. Und ich sage, sag mal, wo kommt die denn her? Was ist eure Familie? Und was ist eure Geschichte? Ganz kurz zu machen. Ihr Urgroßvater, irgendwann im 17. Jahrhundert, natürlich, Großvater, die mussten das ganze Dorf verlassen. Da kam ein Steuereintreiber und der Vater hat den Steuereintreiber erstochen, umgebracht. Und dann wurde das ganze Dorf angezündet und die mussten das Dorf verlassen, natürlich auch, also Rache von der Regierung in der Zeit, Rache und so weiter. Und weißt du, da lag so viel Blutschuld. Und als wir gesagt haben, oh Gott, vergib, was der Urgroßvater, weiter fern sogar, getan hat und was wir so gebetet haben, plötzlich klingelt das Telefon und wir kriegen den Nachbar eine gute Geburt. Also immer in der Zeit des Gebets und so weiter. Weißt du, wenn wir unsere Schuld bekennen, Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Du sagst, wie hängt das zusammen? Wir müssen erlöst werden von der Schuld unserer Vorfahren sogar. 17. Jahrhundert, das ist so weit, da warst du gar nicht da. Wusstest gar nicht, dass es nicht mal gibt. Aber bei Zwickau irgendwo, da hinten in dieser Gegend, ist das passiert mit diesem Steuereintreiber. Dort kamen auch die Leute her, mussten aber fliehen. Du siehst also, wo Gott kennt Geschichte, Gott liest Geschichte. Und oft wundern wir uns, warum manche Sachen nicht passieren. Herr, wir haben große Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren und so weiter haben dann ohne Grund dem Bösen sind nachgegangen. Doch du, Herr, unser Gott, bist barmherzig und vergibst uns, obwohl wir nichts davon wissen. John Knox sollte in Schottland irgendwo evangelisieren, war eingeladen. Irgendwo da bei Liverpool, Manchester, nein, das war nicht Schottland, das war Britannien, und wurde eingeladen zum Predigen. Und er kommt rein in die Stadt, alles vorbereitet für die Evangelisation. Plötzlich sagt John Knox, hier predige ich nicht, hier kann ich nicht predigen. Hier kann ich nicht predigen, dreht um, der Bürgermeister ist entsetzt, alle haben sich gefreut, die Gläubigen haben sich gefreut, hier kann ich nicht predigen, das ist wieder abgezogen. Und er sagt, in dieser Stadt ist Blut vergossen worden, unschuldiges Blut. Ich kann hier nicht predigen, die Stadt ist voller Blut. Obwohl nichts passiert ist, also in der bewussten Phase. Und dann sind sie nachgegangen, da haben sie Archive studiert, was ist da los? Und war ein Skandal. Also John Knox predigt nicht in dieser Stadt, weil hier Blut vergossen wurde. Und haben festgestellt, dass etwa 800 bis 1000 Jahre vorher das ganze Dorf niedergemetzelt wurde von ein paar Leuten und so weiter. Und es wurde nicht gesühnt. Und als dann der Bürgermeister ausrief, ein Buß- und Gebetstag, und als sich, so wie Daniel hier sich unter der Schuld der Vorfahren stellte, kam John Knox und kam eine ganz gewaltige Erweckung in dieser Stadt, in dieser Gegend. Wir fragen uns manchmal, warum in mancher Gegend eine Erweckung ist und in mancher Gegend keine Erweckung. Da machst du alles, was du willst, dann pflügst und ackerst und betest und schuftest und predigst dich den Mund franzig und es passiert nichts, weil da vielleicht unter Umständen Blut, unschuldiges Blut vergossen worden ist. Daniel hat sich gebeugt. Löse dich von deiner Vergangenheit, indem ich sage, Gott, wir haben alle gesündigt, wir sind alle Sünder, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, ich bin auch nicht der Beste, du bist auch nicht der Beste, wir sind keine Heilige, wir stellen uns darunter. Er bekannte die Vergangenheit, die Sünden seiner Väter und er löste sich davon. Und er hat Vergebung empfangen von Gott her. In der Bibel heißt es in Matthäus 18,18, was ihr hier auf Erden bindet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr hier auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst werden. Und Römer 5, Vers 19, so wie durch Adam die Sünde zu allen kam, so kommt durch Jesus die Gnade zu allen. Genau so. So wie die Sünde kam, so bekommen wir durch Gott eine neue Geschichte durch Jesus. So kommt das Leben Gottes und die Festungen Satans werden niedergerissen. Genauso wie die Sünde wirkte, so wirkt die Gnade dann durch Jesus Christus. Wir müssen lernen, den Sieg Jesu anzuwenden. Und du glaubst nicht, dass du das bei der Bekehrung, bei der Taufe oder Geistestaufe schon erlebst. Diese Festungen müssen von innen her geknackt werden. Die Tür kannst du nur von innen her aufmachen. Die finsteren Mächte äußern sich unterschiedlich. Aber es ist egal, wie sie sich äußern, sie sind da. Wenn du merkst, es funktioniert nicht so, wie es sollte. Du musst wissen, wie die Dämonen entstehen. Wer in seinem Leben so viel Ungerechtigkeit erlebt hat, ungerecht behandelt wurde und so weiter, der wird später einen Gerechtigkeitsgeist bekommen, einen Gerechtigkeitsdämon, der wird immer alles allen recht machen wollen, der wird alles ordentlich machen wollen, der wird für Gerechtigkeit kämpfen und auf die Barrikaden gehen. Wer Mangel an Liebe erlebt und erfahren hat und so weiter, bei dem artet das in Hass und Ablehnung und Neid und Eifersucht. Also wenn wir unsere Vergangenheit nicht aufarbeiten, wir kriegen die größten Probleme. Wenn unsere Vorfahren nicht aufgearbeitet haben und viele konnten nicht aufarbeiten, weil sie das nicht wussten, weil sie nicht besser wussten. Deine Mutter und dein Vater haben nur dir das weitergegeben, was sie selber hatten, was sie selber kannten. Wenn sie keine Liebe hatten, haben sie auch keine Liebe weitergegeben. Konnten sie nicht. Nachkriegsgeneration, wie viel Leid und Elend und wie viel Ungerechtigkeit und wie viel Frevel sie über sich ergehen lassen mussten, angefangen Hitlerreich und dann all diese ganzen Umstände, Flucht und Vertreibung. Die konnten nicht, wunder dich nicht. Aber du kannst jetzt. Du kannst sagen, ich nehme nicht das Negative von meinen Vorfahren an. Ich lebe jetzt mit Gott weiter. Und Vater, vergib ihnen, was ihnen angetan worden ist. Du musst unter Umständen sogar diesen Nazis und den Kommunisten und Terroristen vergeben. Und wenn du das denen vergeben gelernt hast, kannst du anfangen. Also was die Deutschen uns angetan haben, was uns die Polen angetan haben, was uns die Russen angetan haben, was uns die Amerikaner angetan haben, vergib. Und dann hast du Freiheit, nach vorne zu gehen. Wer viel erniedrigt worden ist, hat einen Kriechergeist, Menschengefälligkeit. Er will immer Menschen gefallen. Wer viel Verweigerung in seinem Leben erlebt hat, hat einen Geist des Zwanges. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus der Rolle falle und endet schließlich bis zur Selbstzerstörung und Selbstmord. Alles führt irgendwie zu seelischen Verengungen. Wenn wir nicht von der Vergangenheit erlöst werden, haben wir immer einen Ballast hinter uns. In 2. Korinther 6, Vers 11 und folgende Verse sagt Paulus, unser Herz war nicht eng, als wir zu euch kamen. Es gibt ein enges Herz. Wenn man sich nur auf sich fixiert, das ist auch ein Stück, wo wir erlöst werden müssen, diese Ich-Fixierung, diese Enge, diese Bedrückung. Gottes Wille für dich ist, dass du aus deiner Vergangenheit rauskommst, da wo du steckst. Und wir kommen alle von irgendwo her. Eigentlich kommen wir alle aus Staub und Asche. Wir kommen alle aus der Erde. Und da, wo wir herkommen, aus diesem Nichts, da müssen wir erlöst werden. Und du verhilfst zum Leben, Herr. Bevor wir nicht erlöst worden sind von unserer Vergangenheit, können wir Gott gar nicht dienen. Ein Priester im Alten Testament durfte nicht eine Verstoßene heiraten. Das heißt, ein Mädchen, das einen Korb bekommen hat, das mal verlobt und entlobt wurde, ein Priester durfte so ein Mädchen gar nicht heiraten, denn sie hat eine Verletzung. Also eine Verstoßene, Sitzengelassene durfte ein Priester nicht heiraten. Und du siehst, denn diese Frau gibt nachher später in dem Dienst, im Leben und so weiter, diese Verletzungen weiter. Sie kann gar nicht Gott richtig dienen, weil sie verletzt wurde. Und deshalb Verstoßene und so weiter. Wie viele solche Ablehnungen hast du schon in deinem Leben bekommen? Dein Vater, deine Familie? Man hat euch ausgeklammert, alle sind eingeladen und du nicht oder ihr nicht. Das sind Dinge, die einen wehtun, aber in unserem Leben wird alles festgehalten, bleibt nichts unregistriert. Erlöse uns von dem Übel. Es gibt verschiedene Formen der Übersetzung. Vorher kann Gott dich nicht segnen, gebrauchen oder verwenden in seinem Dienst, solange du nicht erlöst bist. Gott hat Israel befohlen, alle Völker auszurotten, was da sind. Wenn du das nicht machst, wirst du die größten Probleme bekommen. Ich gehe schnell durch. 5. Mose 7, Vers 1 und folgende Verse. Der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch in ihr Land und euch ihr Land geben. Die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kananiter, Phirisiter, Hiviter, Jebusiter, 7 Völker, die größer sind und stärker als ihr zusammen. Der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten. Das ist radikal. Aber es ist geistlich zu verstehen, ihr sollt sie ausrotten und ihr sollt sie töten, keinen überleben lassen. Deine ganzen Völker, die in deinem Leben, das wäre eine Geschichte für sich selbst, die Namen, was sie bedeuten und so weiter, diese Dinge darfst du nicht in deinem Leben leben lassen. Verbündet euch auch nicht mit ihnen, schließt keine Kompromisse, schont sie auch nicht, geht keine Ehen mit ihnen ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne, sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, den Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Das war der Fall. Das haben sie ja getan, sie haben Gott nicht gehorcht. Darum würde der Herr im Zorn geraten und euch bald vernichten. Darum reißt ihre Altäre nieder, zerschmettert ihre heiligen Steinsäulen, haut die Statuen der Götten Aschera um und verbrennt alle Götzenfiguren. So viele Leute, Wenn ich hier in Berlin mir diese Leute angucke, die haben Buddha-Statuen zu Hause, die haben diese Statue zu Hause und jene Statue zu Hause und die wundern sich, ich bin nicht frei. Oder ich habe Migräne, ich habe dieses und jenes. Schmeiß das ganze blöde Zeug des Hinduismus, des Buddhismus und welches, von wem auch immer. Oder Heilige Mutter Gottes, schmeiß auch in den Ofen raus und Müll. Zerschlag und du wirst sehen, was dann alles passiert. Weißt du, Maria war eine Frau wie alle anderen Menschen auch. Sie war nichts Besonderes. Sie war eine begnadigte Frau, eine gläubige Frau. Alle sind gläubig oder sollen gläubig sein. Aber sie zu verehren, Mutter Gottes. Gott hat keine Mutter. Hat er nie eine Mutter gehabt. Denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehst du, aber das ist religiöser Schmarrn. Und weißt du, diese Mutter Gottes ist nichts anderes wie die Diana der Epheser. In Ephesus wurde Maria-Kult angezettelt und man hat die dann ja christianisiert, Ephesus, und dann hat man diese Diana genommen und hat Diana ausradiert und Maria drunter geschrieben. Das ist alles. Und die Katholiken beten nichts anderes an als die heidnische Göttin der Epheser. Du musst aufräumen und dann wirst du sehen, wie der Segen Gottes kommt. Solange du nicht hier diese ganzen Astere und Säulen und was weiß ich, welche Steine zum Fenster rausgeschmissen hast, in den Müll geworfen hast, kannst du nicht Gott dienen. Löse dich von der Vergangenheit. Egal, was es heißt. Ich hätte noch viel zu sagen, die Zeit läuft mir davon. Aber ich tue es trotzdem ganz schnell. 4. Mose 33, Vers 55, Gott sagte, wenn ihr nicht alle Bewohner des Landes vertreibt, wenn, werden euch die Zurückgebliebenen hart unterdrücken. Sie werden euch quälen wie Splitter im Auge und Dornen unter den Füßen. Dann werde ich mit euch tun, was ich mit ihnen vorhatte. Mach dich gefasst. Dann geht es dir genauso dreckig, wie es denen gegangen ist. Wenn du sie nicht vertreibst, wenn du nicht aufräumst, wenn du nicht eine ganze Sache mit Gott machst. Und Josua kündigt für die Israeliten das Gericht Gottes an. Er sagt, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr eine Schlappe nach der anderen erleben. Du fragst dich, warum kommen meine ganzen Niederlagen, wo kommen die ganzen Schwierigkeiten her, warum geht es vielen Christen so schlecht, weil sie in der Geschichte nicht aufgeräumt haben. Das ist eine einfache Sache. Weißt du, ich predige das Evangelium, ich habe keine Lust, jemanden zu schmeicheln und sagen, ja, das wird schon alles gut werden. Nein, wenn du nicht aufräumst in deinem Leben, es wird nichts gut. Josua Kapitel 23, 13. Wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlasst, und diese Kompromisse macht, die noch in eurem Land sind, die nicht ausgerottet worden sind. Wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird euch der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Und wundere dich nicht, wenn du dann mit dem Rauchen nicht fertig kommst, mit dem Saufen nicht klarkommst und mit vielen anderen Dingen nicht klarkommst. Die werden nicht mehr vertrieben. Du kannst beten, so viel du willst, kannst in die Hände klatschen, kannst hüpfen, so hoch wie du willst. Es wird nichts mehr passieren. Wenn ihr sie nicht vertreibt, die werden bleiben und die werden euch zum Fallstrick werden. Immer wieder. So wie bei dieser Frau, weil der Alkoholteufel und plötzlich kommt. Er sagt, aus dem heiteren Himmel, plötzlich kriege ich so ein Verlangen nach Alkohol, dass sie fast Alkoholvergiftung manchmal kriegt. Oder gekriegt hat. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Sie werden euch quälen wie Peitschenhiebe und wie Dornenzweige, die man euch ins Gesicht schlägt. Am Ende wird keiner von euch in diesem Land bleiben, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Du verlierst sogar deinen Glauben, scheiterst sogar in deinem Glauben letztendlich. Wenn du nicht radikal aufräumst, scheiterst du in deinem ganzen Christenleben. Am Ende wird keiner mehr in diesem Lande bleiben, werden alle vertrieben. Wenn du nicht aufräumst mit der Literatur, aufräumst mit dem ganzen Hokuspokus, überall die ganzen Zaubersachen, alles was so ist, es sei denn, es ist vom Herrn, es ist Jesus. Und Jesus im Zentrum. Okay, wir haben so viele Kompromisse gemacht, so wie die Stämme damals in Israel und so weiter, und der Feind triumphiert, weil wir Kompromisse gemacht haben. Löse dich von deiner Vergangenheit, von deiner Geschichte, dulde nichts in deiner Mitte, was Gott verboten hat. Entrümple, entsorge dein Leben so richtig von den ganzen Altlasten. Bei uns in unserer Ecke, wo ich wohne, das ist ein Grundstück, da war schon zweimal oder dreimal Versteigerung und war ausgeschrieben, so ein günstiger Boden, aber kein Mensch kauft es, weil das Grundstück voller Altlasten, da haben früher DDR-Autos, die Trabis entölt oder aus und so weiter. Der ganze Boden ist so verseucht, dass niemand diesen Boden haben will. Vielleicht ist dein Leben auch so verseucht, das will keiner mehr haben. fang an, etwas total, Gott sagt, flüget ein Neues. Fang total was Neues an mit Gott. Und ich habe immer wieder Menschen geraten, die sind, manchmal sind Menschen so religiös versaut, kommen auch manchmal hier bei uns in der Gemeinde, sind so religiös versaut, die sind schon sämtliche Gemeinden durch, die in Berlin gibt. Und wenn du hörst zu beten, dann denkst du, lieber Heiland betet. Aber die kommen keinen Schritt vorwärts in ihrem geistlichen Leben. Die kommen zwei Schritte vorwärts und gehen drei Schritte zurück. Zwei Schritte vorwärts und drei Schritte zurück. Die kommen nicht mehr aus dem Glauben raus. Und weißt du, manchmal sage ich, das Beste für euch ist, haut alles raus, vergiss den ganzen religiösen Schmarrn, was ihr gelernt habt. Gestern hat mir auch ein Mädchen geschrieben aus Süddeutschland, junge Frau, die hat sämtliche Gemeinden auch durch, alle pfingstlichen, charismatischen Gemeinden und alle fundamentalen Gemeinden, evangelikalen Gemeinden, die sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll am Schluss. Das ist der Geist des Irrtums, der Geist Babylons, der Geist Verwirrung, weil man nicht ein richtiges Fundament gelegt hat. Dann sage ich, schmeiß alles raus, bekehr dich jetzt nochmals. Es schadet nicht, wenn du noch einmal Buße tust, noch einmal zum Heiland kommst und alles nochmals von vorne anfängst, als wenn du noch nie was von Jesus gehört hättest. Das ist manchmal das Beste. Also wenn, anstatt so darum zu doktern, das ist alles Kurpfuscherei, eine ganze Sache mit Gott zu machen. Radikal. Ich bin eigentlich so froh. Ich habe niemanden gehabt. Und das alles, was ich erkannt habe, habe ich sofort umgesetzt und nicht lange aufgeschoben. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Sofort, ich habe erkannt, du sollst rausgehen und missionieren und sofort Traktate mit besorgt und raus und missioniert. Dann habe ich erkannt, ich musste mich taufen lassen, dann ist, wer tauft als nächstes, sofort mich taufen lassen. Weißt du, wenn Gott dir zeigt, was er dir offenbart, sofort tun und Gott zeigt dir, was zu tun ist. Das rauszuschmeißen, sofort raus. Und du wirst Wunder erleben, wenn du dich von der Vergangenheit löst. Und du musst dich sogar von der religiösen Vergangenheit mehr lösen, als von der sündigen, weltlichen Vergangenheit, gottlosen Vergangenheit. Die religiöse Vergangenheit ist viel schlimmer als die weltliche Vergangenheit. Das Äußere, das Satanische, das ist nicht so schlimm, aber das Religiöse. Und ich komme zum Schluss, muss zum Schluss kommen, vielleicht noch eine Bibelstelle, aber eine Geschichte muss ich noch sagen. Mein Sohn fängt plötzlich Bettmessen an. Ich will diese Geschichte ganz kurz machen. Fängt Bettmessen an. Wir haben keine Erklärung. Wir sind beim Arzt, beim Psychologen, überall. Und dann sagt der Psychologe sagt, Herr Matutis, Sie haben selbst Psychologie studiert. Wenn Sie nicht helfen können, Sie sind Seelsorger noch dabei. Also dann kann niemand helfen. Und dann eines Abends knie ich und ich sage die Geschichte, was passiert ist. Ein Missionar, ein Frommer, ein Kind Gottes, wie auch immer, bringt mir drei Masken, geschnitzt aus Afrika, und ich hänge diese Masken bei mir im Büro, das war sehr schön, und ich habe gesagt, aber ich möchte keine Götzen, nein, das hat mein Bruder geschnitzt, aber in Afrika. Mein Bruder geschnitzt, und ich hänge keine Götzen auf, okay, aber ich hänge sie auf trotzdem, weil es waren keine Götzen, der hat mir versichert und fast geschworen, das ist nicht besprochen und nicht den Dämonen geweiht und war auch nie im kultischen Gebrauch, also nichts. Und ich hänge diese Dinge auf und mein Sohn fängt Bettmessen an. 8 Jahre, 9 Jahre, so was er da war. Und dann bete ich eines Abends und plötzlich sage Gott, guck mal, du betest Götzen an. Ich knie und auch die hingen da oben. Ich sage, nein, Herr, nie, ich bete keine Götzen. Die kommen sofort runter, bin sofort auf dem Stuhl gestiegen, abgehängt. Ich bete keine Götzen. In meinem Haus werden auch keine Götzen sich aufhalten können. Jetzt, was soll ich machen? Kind hat Bettmessen. Und dann zeigt mir Gott, guck mal, der muss durch das Zimmer gehen, an diesen Götzen vorbei, in sein Schlafzimmer, durch dein Büro. Und ich habe die Götzen rausgeschmissen, in den Mülleimer gesteckt, und von dem Tag und ohne Gebet ist mein Junge frei geworden von Bettmessen. Ohne Gebet. Wir beten viel zu viel, wir sollten viel mehr handeln. Wir sollten viel mehr handeln und die Götzen, die nicht in dein Haus reingehören, rausschmeißen. Das ist eine ganze Menge. Frag, was ist bei mir zu Hause ein Götze? Frag dich selber, muss mir nicht antworten. Schreib mir auch keine Karte. Aber finde vor dir selber, denn du musst den Götzen rausschmeißen. Gott kann keine Erweckung in deinem Haus schenken, kannst 100 Jahre beten, wenn du nicht die Götzen rausschmeißt. Erst als Gideon die Götzen zerschlug gegen seinen Vater. Du musst vorstellen, der Junge hat zu Hause nichts zu melden, er ist der Kleinste, der Jüngste. Aber der geht her und zerklopft diesen ganzen Baal. Wer hat das gemacht? Der Gideon. Und sofort. Und ich stehe dazu, was ich gemacht und was ich gesagt habe, da stehe dazu, dieser Baal hat bei uns zu Hause nichts zu suchen. Wir wollen Gott dienen. Und da fing seine Berufung, seine geistliche Karriere an, seinen Dienst an, als er diesen Götzen zerschlug. Wenn du den Götzen deines Vaters zerschlägst, nicht deinen Götzen, sondern den Götzen deines Vaters, das du geerbt hast, das bei dir zu Hause steht, irgendwo in der Ecke, irgend so eine Schatulle, irgendein, ja, es kann vieles sein, ist mir egal, was es ist. Aber wenn du das zerklopfst, in den Mülleimer schmeißt, ich sag dir, deine Berufung, deine Karriere beginnt. Und dann fängt der Herr den Gideon zu gebrauchen, zu einem mächtigen Heerführer im Reich Gottes. Aber er muss zuerst mal erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Ich muss noch schnell zur nächsten Bibelstelle gucken, was noch mit der Entrümpelung zu tun hat. Und das wird dein Leben bestimmen, wenn du beginnst, dein Leben total auszulöschen, was alte Leben, dann kann Gott was Neues schenken. Gott gibt dir erst etwas, wenn deine Hände leer sind. Wenn du nichts mehr hast, wenn du dich gelehrt hast vom Herrn. Und da, du musst den Glauben freisetzen. Ich muss nur ganz einen kurzen Gedanken noch, so, ist mir so wichtig. Du kannst auf Gott erst schauen, wenn du dich von der Vergangenheit gelöst hast. Wenn dich hinten nichts mehr verfolgt. Erlöse uns von dem Übel. Weißt du, wir haben die ganze Waffenrüstung, wir legen die ganze Waffenrüstung, ist nach vorne gerichtet. Schwert, Schild, Helm, Panzer und so weiter, das ist alles nach vorne. Der Rücken ist frei. Und du musst zuerst mal, bevor du Gott dienst und den Krieg Gottes ziehst und den guten Kampf des Glaubens kämpfst, du musst zuerst mal den Rücken frei machen. Und hinter deinem Rücken muss Gott stehen. Gott soll deine Rückendeckung sein in allen Dingen und nicht deine Vorfahren, deinem Nacken irgendwo sitzen und so weiter. Gott will deine Rückendeckung sein. Okay. Und je mehr Gott du Recht gibst, das haben wir diese Woche gehabt, desto mehr passiert bei uns, desto mehr kann Gott wirken. Und du sollst nicht eine Kopie von irgendjemand sein, von deinen Vorfahren, deiner Vergangenheit, sondern du sollst ein Original Gottes werden. Das ist mein Gebet. Herr, mach mich zu einem Original. Ich bin ich. Ich bin nicht mein Daddy und ich bin nicht meine Mama. Ich liebe sie, ich verehre sie und ich schätze sie und sie sind okay. Aber ich will keine Kopie von ihnen sein. Ich bin ich. Und es ist so wichtig, dass du wirst. Und nicht wie dein Bruder, deine Schwester oder irgendjemand oder deine Oma oder dein Opa. Du sollst du werden. Lass uns aufstehen und in der Gegenwart Gottes gehen. Halleluja. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut. Preis Gott, Anbetung sei dir, Vater. Halleluja, halleluja. Peter, können wir dieses Lied singen? Welch Glück ist, erlöst zu sein? Ist zwar ein bisschen kurzfristig, aber ich weiß, du bist ein musikalischer Mensch und du wirst es schaffen. Vater, ich danke dir, dass wir diese Erlösung preisen dürfen. Erlösung will ich rühmen. Das muss ich singen, Jesus zur Ehre. Er ist mein Heiland, einzig nur Herr. Halleluja, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für die Erlösung und zwar für eine vollständige Erlösung. Du erlöst Seele, du erlöst Geist und du erlöst Leib. Und Herr, du zeigst, wo wir heute noch Erlösung bedürfen und wo wir noch Erlösung brauchen. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.